Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitech Podcast mit mir und Philipp Rüegg.
Mit dem Simon Ballisa zurück.
Und dem Luca Fontana.
Stimmt, du bist mal weg
gewesen. Ich habe jetzt auch gerade im Fall zwei Sekunden. Ich habe jetzt kurz überlegt.
Du bist doch jetzt schon lange da. Aber ja, stimmt. Nein.
Ich bin zweimal habe ich gefehlt. Ja, genau.
Ja, stimmt. Ist jetzt ein Ring am Finger?
Nein. Aber ich bin so Kater.
Ohne Ring, das kenne ich noch nicht. Ich kenne alles andere mögliche Kombinationen. Ein Ring, da habe ich das Gefühl, etwas jetzt noch jeder gehabt.
Nein, ich tätowiere noch irgendetwas, aber da weiss ich noch nicht. Mein Tätowier hat nicht geantwortet.
Oh, ein Ring! Tätowiere ich einen Ring.
Ja, wahrscheinlich ja. Schon, ja. Das
hat schon etwas am Ring sein, ja. Ist lustig, dass du das sagst. Ich habe einen Kollegen, der eben genau das Gleiche will machen. Also wenn er heiratet, hat er gesagt, will er sich den Ring eben tätowieren. Er möchte nicht einen Ring selber tragen.
Ich meine, verlierst du nie, geht nie kaputt. Hat schon ja. Vorteil.
Ja, also ich muss mich schon daran gewöhnen an meinen Ring. Ich habe oft das Gefühl, beim Handwaschen, nachher beim Handtrocknen, verdrücke ich immer meine Finger mit dem, also weißt du, also, ich spüre es immer so, dass etwas da drückt und nach dem Sport bringe ich ihn einmal fast nicht mehr vom Finger. Dann habe ich einmal wie so leichte Panikattacken, so à la, oh shit, jetzt stirbt mir der Finger ab und so. Das ist, das ist schon einmal ein bisschen so eine Gewöhnungssache.
Alles easy mit der Tätowierung. Schmerzt einfach einmal. Und wenn du dich scheiden lässt, kannst du sonst einfach alle Finger noch tätowieren. Das ist schnell. Genau.
Abschneiden. Genau. Dann kannst du endlich zum Assassin's Creed Meuchelmörder werden. Nein, das ist glaube ich der Mittelfinger, den du abschneiden musst, oder?
Ja.
Vermutlich. Ja gut, Pech gehabt. Auch die Karriere, das... Vielleicht wirst du einfach so ein Mittelklassiger. Vielleicht kannst du nur so eine kleine Klinge. Ein Zahnstocher. ja gut, komm, wir haben ein gutes Programm heute, weil es hat ja ganz viele News gegeben. Und wir fangen an mit Nvidia, die ihre 40er-Serie vorgestellt hat. Nachher reden wir über die GTA League, die riesengroße GTA 6 League. Nachher erzählst du uns, Luca, dort hat es keine Sachen drin, aber ich nehme an, du erzählst über Konstantin 2. Und ja. Wenn nicht, wollte ich es wissen, weil das ist super gewesen, der Film. Und dann kommt noch der Jan dazu und erzählt über das Logitech G Cloud Handheld, das er hier in Berlin kann ausprobieren konnte. Dann kommt endlich, dürfte Luca über die über die neueste Disney-Serie reden, wo er uns schon vor zwei Monaten anfängt zu schwärmen und dann gemerkt hat, die kommt ja noch ewig nicht.
Ja gut, das war meine Schuld. Sie haben doch uns die Screeners gegeben. Und einen Tag später, also sie haben uns die Screener etwa einen knappen Monat, zwei, drei Wochen vorher gegeben, das ist normal. Und einen Tag, nachdem sie uns die Screener gegeben hat, hat Disney offiziell die Serie um einen Monat verschoben, in September. Und dann bin ich plötzlich...
Ihr habt es gehört, der Luca ist schuld, dass es so lang gegangen ist.
genau, es ist meine Schuld.
genau, über die reden wir. Ich habe auch noch einen Fall gesehen, um einfach alles zu relativieren, was der Luca sagt.
Richtig.
Genau, nachher haben wir Woodstock 99, wo der Simon jetzt die andere Doku gesehen hat. Ich habe die von HBO gesehen, er hat die von Netflix gesehen und wir schauen mal, ob die das gleiche verteilen.
das ist eine gute Sache.
Und dann habe ich noch Return to Monkey Island gespielt, Simon hat Judgment gespielt und ich habe noch Four Tales, wo ich noch etwas darüber erzählen kann. Aber ja, ich würde sagen, wir fangen mit der grossen News an. Mit einer von der grossen News, habe ich gesagt. Diskutabel, was da grösser ist. Aber ja, Nvidia hat die neue Serie vorgestellt. Die 40er-Serie hat dort 4080er zwei Modelle und ein 4090er vorgestellt und ziemlich dicke Behauptungen gemacht, dicke Preise.
Das ist ja nichts Neues bei Nvidia, die dicken Behauptungen. Es ist wieder mal so eine typische Nvidia-Show.
Gut, das ist glaube ich AMD auch nicht besser, aber egal. aber ja. Jedenfalls haben sie, ich glaube mal, die wichtigsten oder spannendsten theoretischen Sachen, die 4090er, eben, die könnte bis zu 2 bis 4 Mal schneller sein als ein 3090er. Bei normalen Spielen sind es dann noch das Zweifache. Ich habe hier die eine Grafik, da, dort sieht man es eigentlich. Also das ist, wie gesagt, das ist alles offizielle Grafik von Nvidia. Das Ganze ist natürlich möglich durch das neue DLSS. Ich habe da noch kurz geschaut, übrigens so die... wie es vor 2 Jahren war, wo die 30er-Serie vorgestellt worden ist, dort hat man auch gesagt, die ist doppelt so schnell, bis zu doppelt so schnell wie der Vorgänger, ist dann schlussendlich in 4K sind es dann vielleicht knapp 70% schneller gewesen. Das ist halt immer irgendwo, wie es immer sind, so Angaben. Irgendwo wird das stimmen, die Angabe, und dann kann man sie so schreiben.
Also so ist natürlich für die Zahlen... sorry für Zahlen, Noobs, wie ich doppelt so schnell ist, 100% schneller, gell?
Ja, genau.
Habe ich es richtig so?
Ja, nein, ich weiss, ich muss es auch immer überlegen.
Sagen, darum ist ja 70%. Okay.
Genau, das heisst, es war nicht 200% schneller, sondern 70%. Genau. Aber wie gesagt, sie haben ja natürlich auch gesagt, einfach 3080er ist schneller als 2080er, mhm, bis zu zweimal so viel. Mhm. Und das hat dann sicher irgendwo auch gestummen, oder? Und ja, jetzt ist es einfach das neueste Teil mit dem, wenn es auch 8K und alles haben sie angepriesen. Also es war so, eine typische Bombast-Show gewesen, wo man einfach alles verspricht. Es tönt natürlich vielversprechend. Was gibt es noch zu sagen? Jetzt macht auch TSMC macht jetzt die ganzen Chips, 4 Nanometer. Mhm. Also wirklich, ich habe übrigens mit Kevin noch gefragt, der hat leider keine Zeit zum Mitmachen. Und die ganze Herstellung ist, also, glaube schon irgendwie, da hat man einfach so High-End-Grafikkarten gemacht, wo sich dann, ich sage es nachher, was der Preis ist, aber sich dann vor allem dort widerspiegelt. Genau, aber zur Geschwindigkeit, was es halt interessant macht oder warum es so schnell ist, hängt vor allem, also der Hauptsprung schafft es ja wegen dem DLSS 3.0. Und das 2.0, das ist das, was aktuell auf der Karte läuft. Und das ist das, wo eigentlich das Game in einer tieferen Auflösung rechnet und dann künstlich mit so AI die restlichen Pixel berechnet es auch noch. Mhm. Und jetzt kann das Neue eben einerseits kann das Raytracing einfach viel besser mit den zusätzlichen Raytracing-Kernen. Das ist ja auch irgendwie etwas, was meistens kann. Und ist dort natürlich viel, viel effizienter. Aber also, etwas, was sehr spannend klingt, ist halt eben, dass sie jetzt nicht nur Pixel kann berechnen, das DLSS, sondern wirklich ganze Frames. Mhm. Und das ist eigentlich etwas, was oft dann auch der Prozessor vor allem braucht. Also das heisst, es soll ja auch so CPU-lastige Games extrem können entlasten. Und also dort sind halt die Claims, die sie da machen, tönen halt schon so krass. Mhm. Irgendwie, sie haben da durch das Beispiel mit Cyberpunk gebracht, wo ich gerade letzte meiner 3090 wieder gespielt habe und auch gefunden, es läuft eigentlich immer noch scheiße. Weißt du, so dümpelt rein, nachdem ja, mit 40 Frames rum. Und eben dort bringen sie wirklich, also das behauptet sie, bis zu die vierfache Performance. Und da reden wir wirklich dann von, statt 50 hättest du dann irgendwie, gut, ja, ja. Im Beispiel hat es mit den 3090ern auch noch irgendwie 22 Frames, glaube ich, gehabt, aber dann haben sie das Vierfache, also fast 90 Frames, oder?
Das ist krass. Ich habe noch gedacht, bei DLSS 3.0, wo ich das zuerst gehört habe, wie es beschrieben wurde, ist eben mit den Frames, die es vorausberechnet sozusagen, das klingt ein bisschen wie Zwischenbildberechnung bei TVs, aber haben dann bei
das der Beschreibung müssen feststellen.
Basically. Ja, basically, es ist einfach, eigentlich eben auch nicht, es ist TVs ist viel, viel einfacher vom Prinzip her. Du hast einfach das 2D-Bild und das 2D-Bild wird einfach 1:1 kopiert und zwischen zwei Frames rein da, je nachdem halt sogar dreifach, also dreifach drei Kopien und dann zwei Kopien. Das hat alles mit der Frames-Synchronisation zu tun, weil Filme werden ja 24 Frames gemacht und dann hast du aber auf dem Fernseher 60 oder 120 Frames. Aber das ist einfach eine Kopie vom 2D-Bild und sie beschreiben ja, sie tun tatsächlich ganze 3D-Umgebungen wo sich bewegen, vorausberechnen, oder? Also nicht einfach ein Zwischenbild nehmen, kopieren und einfügen, sondern wirklich ein Vorausberechnen, die KI. Aber
das ist jetzt eben die grosse Frage.
Eben, genau.
Also weißt du, das ist sagen, die grosse Frage, weil bis jetzt DLSS, also das ist ja irgendwie Deep Learning Super Sampling, also nimmt ein Bild, wo irgendwie, weißt du, nicht nur 1000 auf irgendein Picopixel ist und tut nachher dort den Rest aufrechnen, so ein Frame. Und jetzt ist aber gar kein Frame rum. Wie kannst denn du irgendwie das berechnen? Also die Theorie, die ich jetzt schon gehört habe, und das ist tatsächlich, weil niemand hat die Karte, niemand hat es bis jetzt können testen und so. Du kannst ja nicht das Bild, was nächstes kommt, berechnen, ohne dass du Informationen hast, was in dem Bild soll dargestellt werden. Mhm. Also ist Theorie basically, dass es doch so Zwischenbildberechnungen sind auch. Also dass es quasi zwei Bilder hat und das zwischeninnen ist nachher das Frame, was dazu berechnet. Weil sonst würdest ja, der Computer weiss ja gar nicht, was er soll berechnen, wenn du ein Bild, du kannst ja nicht ein Bild vorausrechnen, das geht irgendwie gar nicht. Also weißt du, was ich meine? Ja. Weil du weißt ja nicht, wenn du, ob du dich wirst links oder rechts drehen. Und was das bedeutet, ist theoretisch Lag, oder?
Ja.
Also du kommst, das heisst, es wird in 3 Frames Lag müssen geben, weil es hat ein Bild und ein anderes und das dazwischen macht eigentlich die künstliche Intelligenz. Wie gross der Lag dann nachher ist und ob der überhaupt darauf ankommt und so, das wird sich zeigen. Aber eigentlich ist es ein bisschen Flunkerei, weil du kannst, also
Das sind die Debatte, die ich jetzt auch schon gelesen habe. Ja, ist es Flunkerei? Macht der tatsächlich etwas komplett Neues? Ist das halt wirklich die Neuerung? Ist das die grosse Neuerung? Macht der etwas Neues? Oder wie du sagst, ist es einfach Flunkerei und es ist eigentlich einfach eine Zwischenbildberechnung, wie es auch schon gibt und geht. Und so neu
das ist das nicht. Mit natürlich mehr Informationen, das muss man schon sehen. Oder bei einem 2D-Bild, das sagst du schon, das 2D-Bild ist ein 2D-Bild und die haben natürlich die ganze 3D-Informationen und können dementsprechend wahrscheinlich die Zwischenbilder schon irgendwie anders, schneller, genauer, präziser berechnen. Aber wenn du eben das willst nicht machen, dann würde es ja wahrscheinlich irgendwelche Artefakte müssen geben, unweigerlich, oder es würde irgendwie beschissener aussehen. Wenn du willst vorausberechnen mit einer AI, das ist gar nicht, also kann ich mir jetzt vorstellen, aber wie gesagt, man weiss es noch nicht.
Genau, sie haben ja wirklich auch wenig verraten. Oder? Die einen haben auch gesagt, dass sie sich verdächtigt, dass die Videos immer nur geradeaus fahren, dort bei Cyberpunk und keine Kurven machen, weil sie offenbar mit so Artefaktproblemen haben. Aber es sind halt alles Mutmaßungen und das muss man jetzt anschauen. Mhm. Aber darum, wir haben ja nur jetzt das, was sie versprechen. Das Versprechen ist, das wäre natürlich schon gewaltig, oder? Ich meine, wenn mit deiner 3090er Ti und du kommst dann schon mit ihrer 4080er, die haben sie dann in zwei Modellen vorgestellt mit der 12 und 16 GB. Und selbst mit den geringsten ist es über doppelt so viele Frames. Ich meine, das ist ein krasser Sprung. Wenn das so wäre, momentan ist das vermutlich das einzige Game, wo das überhaupt relevant ist, weil alle anderen laufen ja. Also ich brauche keine neue Grafikkarte. Ich wäre genau so ein Lump, der für das Game das kauft und dann spiele ich es zwei Stunden und dann habe ich es wieder gesehen. Ja gut, das wird man sehen. Eben Opacity Micromaps heisst das übrigens, die Technik, was es anbringt. Und das andere, eben in Nachtzeit können sie das Raytracing berechnen und das macht es halt schneller. Sie haben auch schon gesagt, dass DLSS 3.0 kommt vorerst nicht bei der vorherigen Generation. Sie schliessen es aber nicht ganz aus. Sie sagen einfach, jetzt würde es einfach Fehler verursachen.
Es wäre zu laggy, sagen sie. Und das ist eben das, was die Vermutung offen lässt, dass es wahrscheinlich eben so Zwischenbildberechnungen sind. Was sie sagen, bei der 2er-Serie, bei der 3er-Serie jetzt, 30er-Serie, die jetzt im Moment aktuell ist, können sie DLSS 3.0 nicht in einer zufriedenstellenden Art und Weise irgendwie sich reinrechnen oder anbieten. Und das lässt so ein bisschen die Vermutung offen, dass es wahrscheinlich einfach die Rechenpower dort anrühren, um die Zwischenbildberechnungen zu machen. Aber das sind auch alles wieder Mutmassungen. So.
Ja. Krass ist einfach, du bräuchtest ja dort eigentlich dringender. Also weißt du,
die anderen stehen ja vor allem an. Genau. Aber die DLSS 2.0, muss ich ehrlich sagen, also weißt du, ich habe bis jetzt. Gut, beim Flight Simulator haben sie den Beta getestet. Das ist fucking atemberaubend.
Ach, das ist super,
wie viel das du sparst. Oder bei Death Stranding, das war das erste Game, gewesen, glaub, was wirklich voll krass unterstützt hat. Und das ist schon.
Control ist so krass gewesen. Control ist so krass. Auch, unspielbar ohne, sieht besser aus und läuft besser mit.
Eben, das ist so, bei Ding auch gewesen. Das ist bei Death Stranding auch gewesen. Weißt du, die ganzen Huren Details auf diesen Kisten hinten auf seinem Rücken und so. Viel schärfer und so mit krass. 20 oder 30 Frames mehr. Das ist wirklich,
so krass.
Das ist wirklich krass, die Technologie. Und, und dass sie es weitertreiben und so, und das gibt ja auch ein AMD, Äquivalent von dem, und es gibt auch softwaremäßiges Äquivalent von dem. Aber das ist natürlich schon geil. Also ich glaube, dort liegt schon die Zukunft drin. Das muss man jetzt aber wirklich einfach mit Vorsicht geniessen und auch mal sehen, hey, wie geht das, DLSS 3.0? Wie läuft das? Und auch tatsächlich, es gibt irgendwie eine Handvoll Spiele, die das unterstützt und mehr als die Hälfte davon braucht es eigentlich gar nicht, weil es eh schon mit Max Framerate laufen. So, oder?
Genau, und dort ist der Punkt, die Entwickler werden sich natürlich auch nicht auf das stürzen, auf das DLSS 3.0, weil sie ja alle alten Karten nicht können.
Voilà.
Und das heisst, du machst es für so einen Nischenmarkt.
Ja.
Genau. Das heisst, es wird garantiert eben nur, darum hat Cyberpunk, es wird so die Vorzeige mit den Videopartnerschaften, Games, die paar werden es haben. Gut, das sind dann tendenziell auch die wir für Leistung brauchen, aber du, wir werden es sehen.
Ja, jetzt kommt eben genau das, die Vorzeigeding, also wer würde sich denn so eine kaufen? Und beim Kaufen
ich kann nur noch bevor wir...
zum Preis
können. Ich habe nur noch einen Zwischeneinschub. Das wegen dem Raytracing habe ich noch spannend gefunden. Sie wollen das ja auch, man kann das jetzt auch nachrüsten für andere Games. Also klar, das ist ja irgendwie schon, haben das die Leute schon immer irgendwie reingemoddet mit Doom und so.
Ah, ja,
aber das soll ja jetzt auch... Aber es soll jetzt einfacher werden. Und sie haben das bei Portal 1 vorgestellt. Mhm. Und ich finde, das hat schon noch sehr geil ausgesehen. Es kommt dann auch ein gratis Update. Und das ist eh ein Game, das ich mal gerne mal wieder möchte spielen. Für mich die perfekte Gelegenheit. So Zeug finde ich dann geil, oder? Wenn sie irgendwie deine alten Games verschönert. Ist ja wie Microsoft mit dem Auto-HDR, wo bei alten Games oder einfach überall das noch reinflickt und so.
Ja. Nice. Also was ich gemacht habe, das ist eine Entwickler-Suite, was gratis, du musst es schon an, es muss schon am Motor dahinter, aber du kannst für DirectX 8.0 und 9.0 Games, glaube ich, bis zu DirectX 8.0 kannst ziemlich easy Raytracing mit reinbauen. Sie haben auch Morrowind gezeigt und so. Und das ist natürlich, früher, das haben schon ein paar Leute irgendwie haben so ein bisschen halb Zugriff gekauft. Das gibt ja so Raytracing-Mods für andere Games schon. Aber dass man es jetzt einfacher zugänglich macht, und das übrigens das auch für alle Grafikkarten, also alle RTX, nicht nur für die 40er, sondern auch die 30er und 20er Serie, das ist recht vielversprechend. Das heisst, wahrscheinlich wird, sobald sie das veröffentlichen, ich weiss nicht, das müsste wahrscheinlich bis Ende Jahr in einem auch kommen. Können wir, und das finde ich recht cool, darauf hoffen, dass ganz viele alte Games nochmal ein bisschen einen neuen Glanz bekommen, wo nicht nur einfach hochauflösende Texturen oder neue Shader sind, sondern tatsächlich echtes Raytracing. Mhm. Und das ist vielversprechend. Ja, find ich auch recht, das finde ich recht cool. Das ist eigentlich, das finde ich fast das Krasseste an der ganzen
Presse. Ja, und überleg dir, wie Doom ausgesehen hat, oder? Das ist irgendwie so Quake meine ich. Doom gibt es zwar auch. Ja. Kannst nicht spielen. Das bringt so viel Hardware. Ja, genau. Und noch das Letzte da, das Teil wird ja tendenziell hure für Leistung fressen, obwohl sie natürlich wieder sagen, wir sind effizienter geworden und so, aber das hat offenbar hure krasse Power-Spikes bis zu 660 Watt, wo dann einfach irgendwie, wenn nicht vermutlich ein effizientes Netzteil hat, dann
crasht es so einfach. Was für eine hure Netzteilmaschine schrauben, damit du das hast.
Als Platin-zertifiziert vermutlich.
Die Heizung für den Winter ist gesichert, wenn du so eine Mine schraubst.
3x8 Pin-Anschlüsse, außer glaube die kleinen, die haben nur 2x8 Pin. Mhm. Oder so ein 450 Watt PCI Gen 5 Kabel, das natürlich nur hast, wenn du ein neues Board hast. Und hey, 40-90er ist fast 4 Slots gross. Das ist mega fett, Mann! Also du bringst schon in ein Mini-ITX, kannst du eh gerade vergessen, vermutlich. Psycho. Genau, aber eben, wirklich Psycho, oder der grösste Skandal ist ja schon eigentlich die Preise, die offiziellen Preise sind $1,600 für die Top-Modelle, die 40-90er. $1,200 für die 40-80er mit 60 GB und dann $900 für die mit 12 GB. Und zum einen, ist ja die 4080er, die beiden, die mit weniger RAM ist deutlich langsamer. Und das ist auch die, wo man ja sagt, das ist vermutlich einfach ein 4070er, wo man jetzt als 4080er verkauft.
Ja, das ist eben eigentlich der grosse Skandal. Also, das finde ich die grosse. Also, abgesehen davon, dass Preise natürlich eigentlich exorbitant sind, ich glaube, das ist 800, das ist nicht einfach 200-300 Stutz.
Soll ich dir noch die Euro-Preise sagen, oder? Die offiziellen?
Ja, sag sie mal.
1950 Euro.
Ja, aber das ist mit Tax. Die Dollar sind immer ohne Tax. Ja.
1470 Euro für die 4080er mit 60 GB und 1100 Euro für die anderen. Ich meine, genau, man hat einfach in der Pandemie ist alles teurer geworden. Jetzt hat man sich einfach dort angesiedelt. Und jetzt die sind jetzt einfach geblieben, die Preise. Ich habe noch rasch mit dem Kevin geredet und auch die einen, die das analysiert haben. Es ist nicht so, dass die jetzt einfach, nur draufschlagen. Aber sie haben einfach wirklich Grafikkarten gebaut, die einfach, muss überhaupt nicht preiseffizient sein, sondern wirklich nur, wir machen einfach nur High-End. Und scheißegal wegen dem Preis. Also ich kann gar nicht günstiger sein.
Eben, der Chef von Nvidia hat gesagt, Moore's Law is dead. Also das Moore's Law ist ja das, was heisst, dass zum gleichen Preis irgendwie über x Jahre, weiss ich nicht, eineinhalb Jahre oder so, wird die Prozessleistung immer verdoppelt. Der Faktor weiss jetzt nicht von den Jahren, aber Moore's Law is dead ist so ein bisschen seine Aussage. Und das finde ich gewagt. Einfach damit er mehr Kohle verlangt. Ja.
Es ist,
was mich ein bisschen am meisten stört, ist natürlich die Benamsung von diesen Karten. Weil er sagt, sie sagen der 4080 mit 12 GB, sagen sie 4080. Oder bei der bisherigen Serie, wenn du, ich glaube 3070 oder 3080 hat es auch mit zwei verschiedenen GB-Versionen gegeben. Das ist die gleiche Karte und hat einfach bei der einen, das sind 4 GB mehr RAM. Identische Karten, einfach mehr RAM. Oder teilweise auch besseres RAM und so. Da ist es so, dass es eine andere Karte ist. 12 GB, 4080er, ist ein andere Karte als die 16 GB 4080er. Die hat weniger Raytracing-Cores, sie hat weniger Tensor-Cores, sie hat weniger CUDA-Cores, sie hat eine kleine höhere Base-Clock. Aber das ist eigentlich die 4070. Und sie verkaufen die 4080 mit weniger Gigabyte RAM. Sie verkaufen es dir als 4080 mit weniger Gigabyte RAM. Aber de facto ist das die 4070. Und das ist auch nochmal ein verdammter Rip-Off eigentlich. Oder? Sie, damit sie mehr Köln verlangen, sagen sie, ja, das ist einfach 4080 mit weniger RAM. Das ist ein Betrug eigentlich. Das finde ich völlig absurd.
Du, also eben, krass ist eigentlich auch, dass er gerade vor glaube, einer Woche EVGA, also EVGA, der Grafikkartenhersteller, hat einfach gesagt, komm, wir haben einfach keinen Bock mehr, ein Video ist ein Scheissbude, mit denen kannst du einfach nicht zusammenarbeiten. Ja. Sie haben fast keine Margen mehr drauf und das, obwohl sie 80% glaube, für ihren Umsatz mit Grafikkarten machen. Es ist auch irgendwie erstaunlich, wenn ich gesagt wurde über Partnerkarten an dieser Präsentation, weil offenbar ist das ein bisschen häufiger, wird ein bisschen mehr darüber geredet. Und irgendwie versäckeln sie da offenbar die Rechte und sie sind halt, ich weiß nicht, offenbar können sie es sich einfach leisten, aber es ist schon, also, genau, und das andere, was aber noch interessant ist, bisher sei es immer so gewesen, dass die gerade angekündigt haben, die alten sind den End of Life, die alte Serie, oder? Ja. Und dann wird es einfach noch ausverkauft, aber jetzt wird es, sagen sie, lassen sie die weiterlaufen, weil sie haben offenbar noch so viel, dass noch mindestens ein Jahr lang die können verkaufen, oder? Und die wollen es natürlich einfach kaufen. Das heisst, da ist jetzt einfach so eine richtig teure Serie, wo einfach nur irgendwie Jockels, echt nicht einmal ich kann, glaube Geld verdienen haben.
Man muss ganz ehrlich sagen, wir haben es ja schon diskutiert, oder? Du wirst sie wahrscheinlich wählen kaufen, weil du 4K-Gaming und einfach immer Max und so, oder? Aber im Moment, wo die 3080 sind ja auch ein bisschen, die 30er-Serie ist auch runtergekommen im Preis, easy und ist auch verfügbar mittlerweile und so. Und wenn du jetzt einen PC zusammenbauen willst und du kannst eigentlich auf 4K-Gaming mit 120 Frames verzichten, dann machst du dir einfach am besten einen PC mit der 30er-Serie drin. Und gerade für PC-Gaming, ich meine, ich habe da einen Monitor, wo ich nur 1440p hat und habe eine 3080er drin und das ist absolut perfekt für mich und das langt noch für 2-3 Jahre, oder? Gehe ich jetzt mal davon aus. Also es langt auch für den Flight Simulator und alles mit DLSS jetzt sowieso. Hey, also wenn du unbedingt Nvidia willst, dann würde ich, also ich, die 40er-Serie, ich weiss nicht, wer sich so etwas kauft. Wirklich, ich weiss es nicht. Aber ja. Und man muss auch da überhaupt Benchmarks mal schauen. Ich bin sehr gespannt, wie Benchmarks dann sind.
Ja. Es ist, ich muss mal schauen, ob die super Ultra-Wide-Monitoren, weißt du, die 5000 irgendetwas mal irgendetwas haben, ist das mehr Pixel als 4K oder weniger?
Ja, das müssen wir jetzt viel
ausrechnen. Ich habe es schon mal nachgeschaut und ich habe mir schon überlegt, ich könnte ja einfach auf seinen wechseln, wenn ich ein bisschen weniger Pixel hätte. Weißt? Und die meisten Games vermutlich eh nur 16 zu 9 laufen.
Dann bist du wieder auf 14 zurück.
Ja gut, jedenfalls genau die 4090 kommt am 12. Oktober, könnt ihr schon mal sparen. Ich weiss gar nicht, wenn die anderen kommen.
Die kommen im November, hat es mal geheißen, aber oder ist jetzt Januar, oder was?
Januar.
Ich kann nur November, aber ist ja gleich. Ja. Auf jeden Fall, es wird wahrscheinlich sowieso wieder keine zur Verfügung haben, weil die Schweiz ist dann doch so ein Markt, wo zu wenig wichtig ist für sie, aber zu viele Leute doch eine wollen kaufen. Also motzen einfach nicht, wenn ich keine bekomme. Ja. Ich glaube, die 4090er wirst du bis im Frühling sowieso keine bekommen bei uns auch. Also,
das ist wohl so. Nein, das ist also gewaltig. Die Preise dort gewaltig.
Fertig.
Ja. Verreckte Zähne.
Gut.
Genau, jetzt habe ich die andere Grafik gar nicht gezeigt. Gehabt, da, die,
wow, das wäre die, die Video schauen, nochmal schnell können schnell einen Freeze-Frame machen und schnell schauen, was da die Übersicht ist. Das ist nochmal schnell IGN hat verglichen mit der 3080 Ti, 3090 Ti. Die sind die neuesten von der 30er-Serie mit der neuen jetzt, mit der 40er-Serie. Und die Preise dort, die dort drin sind, in Dollar für die 30er-Serie, sind nicht akkurat. Die stimmen so nicht. Können aber bei uns
gucken. Also gut. Ja. Keine Ahnung, ganz. Gut, dann gehen wir weiter zu den Action News. Das war auch ziemlich das Brett gewesen. Da ist über das Wochenende.
Holy shit.
Hat einer in einem GTA-Forum, ich glaube, rund 90 Videos geleakt. Und auf Anfrage hat er auch noch gerne den Source-Code rausgegeben vom GTA 4 und GTA 5. Vom GTA 5 und 6. Genau.
GTA 5 und 6.
Genau. Von dem, der jetzt draußen ist und vom neuen. Und auch Gerichtsdokumente und so zu dem aktuellen Gerichtsfall, wo es gegen Cheater vorgehen im GTA Online. Also wirklich krass, wie viel dort rausgekommen ist, gibt es einfach selten, oder? Gerade bei so grossen Firmen ist das schon ein Ausnahmefall. Mhm. Und man hat einfach gesehen, also es hat sich dann auch relativ schnell bestätigt. Zuerst hat es hier der Jason Schreier, ein renommierter Journey, hat das bestätigt, dass das offizielle Videos sind. Mittlerweile hat es auch Take-Two, also Rockstar, hat es bestätigt, ja, das ist das. Der hat es offenbar irgendwie über Tricks aus ihrem Slack-Channel können klauen, die ganze Videos, das ganze Material. Mhm. Und man sieht dort, es bestätigt das unter anderem, dass es eben die zwei Protagonisten gibt, eine Frau und ein Mann, Lucia und der Jason offenbar. Und es zeigt so ein bisschen... Also genau, erstens zeigt es ein sehr frühes Stadium im Entwicklungsprozess, wie man es halt... wenn man jetzt weiss, wie die Entwicklung ungefähr läuft, sich das auch vorstellt. Also man sieht in den Videos wirklich so ein Entwicklungsinterface, oder? So Debug mit ganz vielen Zahlen und irgendwelchen Linien und so. Also wenn... Also eben halt, wie man das Game entwickelt, oder? Also nicht jetzt so einen schön polierten Trailer, oder? Sondern wirklich so ein Überlassen. Ja.
Das war ja noch, da gewesen. Am Anfang, wo das rausgekommen ist, haben ja sich mega viel empört, dass die Grafik so scheiße aussieht. Und dann vor allem Design for a Mind 317, wo irgendwie Informatik studiert hat, weil der hat ja dann einen Tweet abgesetzt und gesagt, ich kenne mich aus. Glaubt mir, ich bin eine absolut verlässliche Quelle und ich sage euch, Grafik und Belichtung ist immer das Erste, das fertiggestellt wird bei einem Game. Und weil das Game sich schon seit 4 Jahren in Entwicklung befindet, ist das, was man auf diesen Videos sieht, auch das, was nachher später im Game wird, plus minus, wird sich nicht mehr gross
werden. Das ist ja natürlich... So tue ich immer meine Sachen ankündigen, wenn ich irgendwas zu sagen, dass ich draus komme, sage ich immer, ich bin Experte, ich komme mega draus, dann muss ich jetzt dir gerade sagen.
Das ist ja der neue Hashtag, Source Trust Me Bro. Das ist ja genau das.
Hast du schon die Antworten gesehen auf das?
Ja,
mega cool.
Ja, das habe ich auch mega cool gefunden, dass sich Spielentwickler zusammen da haben und zusammen ein Statement und aus Solidarität mit Rockstar da auch ganz viele Videos von ihren eigenen Games aus frühen Entwicklungsstadien wie Horizon Zero Dawn, God of War 3, wo sie gezeigt haben, wie das bei ihnen aussieht, wenn ein Game in einem frühen Entwicklungsstadium ist und dass Grafik und Belichtung wirklich nicht das Erste ist, dass es komplett Bullshit ist. Nicht. Das stimmt überhaupt nicht, dass das Erste ist, was fertig ist. Und ja, dass es einfach Blödsinn ist. Dass einfach jemand wollte irgendwie ein bisschen Drama und Polemik machen. Für nichts.
Das Geilste habe ich dort Sea of Thieves gefunden. Das sind einfach so, Würstchen. Also einfach so, weißt du, so wie TikTok. So grosse TikTok sind die Charaktere und so. Und sie haben es wirklich. Also, sind jenes. Naughty Dog ist rausgekommen. Das ist
cool.
Jenes und so, das ist mega geil. Aber es ist wirklich genau das.
Ich komme zu dem nachher nochmal zurück. Zu dem ganzen Informationen über Games. Noch, vielleicht noch kurz, einfach, was man denn in diesen Videos sonst noch sieht. Du begleitest halt eben die aus der typischen Third Person, wie man GTA kennt. Es sieht auch optisch, klar, auch wenn es jetzt unfertig ist, sieht es nach so einem Open-World-GTA-Ding aus. Also es sieht gross aus, du siehst sie über die Straße laufen und ein bisschen rumballern. Es gibt so eine Überfallszene in so einem Diner,
ja,
und wo sie dann auch zwischen diesen Figuren hin und her wechselt, instant. Mhm. Im GTA 5 ist immer so die Kamera so wruh, mega aufgegangen und wieder runtergekommen. Und jetzt kannst du das viel schneller wechseln. Es ist ja schon Dialogsystem und Zeug ist drin. Eben, die Figuren sehen oft noch so ein bisschen, also vor allem die NPCs, so ein bisschen puppenmäßige Gesichter, Feld und Textur. In der einen Szene sind sie in einem Stripclub. Für alle, die Angst haben, dass das Game nicht mehr irgendwie, was kann nicht, edgy wird sein, hat dann noch so. Ah, genau, wegen also das Setting wird offenbar wirklich Vice City sein. Man sieht irgendwann einmal ein Metro, wo steht Vice City Metro. Mhm. Also das Miami, das Fiktionale. Und zeitmäßig tendenziell heute. Also man sieht einmal das Smartphone, wo wieder der Live Invader oder Facebook-Parodie vorkommt und WhatsApp. das Schleichsystem ist etwas einzig Neues, das man sieht. Das hast du im bisherigen GTA nicht können, wirklich rumschleichen. Also nein, bis am Boden liegen.
So
nein, aber am Boden hast du nicht können.
Du hast nicht können.
Genau. Sonst zeigt es für sich, es ist nicht irgendwie mega sehenswert eigentlich, weil halt, ja, wie gesagt, ist in einem sehr frühen Entwicklungsstadion und ja, also ich meine, der, der es rausgegeben hat, ich weiß auch nicht, wie lange der noch frei am Fuß ist. Ich habe das Gefühl, die, meistens verwünscht es die und ja, also vor allem eben, die, denen mangelt es ja, nicht an Geld und nicht an Geduld, um den zu verfolgen. Also,
und er hat es ja natürlich einfach geleakt, er hat ja Rockstar erpressen mit, eben, yeah, mit noch mehr Videos raushauen, noch mehr Infos und eben der Source Code zu GTA 5 und so Zeugs, also
ja.
Also Straftaten, und zwar nicht eine kleine Straftat, also weißt, nicht so ein Kavaliersdelikt, sondern so,
tja. Was ich aber bei dem ganzen Ding eigentlich fast eine spannendste Diskussion gefunden habe, ist so das Problem, warum es eigentlich auch nur in der Game-Branche geht. Und du hast es schon angesprochen vorhin, Luca, weil viele Leute haben erstens keine Ahnung, wie Game-Entwicklung aussieht. Und mit Schuld sind aber schon auch die Game-Entwickler, weil wenn du überlegst, auch beim Horizon Forbidden West zum Beispiel, die ersten Trailer von denen, dort ist gestanden Early Alpha. Und das ist absolut, das ist einfach so ein Quatsch, das überhaupt anzuschreiben, weil das hat ja ausgesehen wie am Schluss.
Mhm.
Oder?
Mhm.
Ich meine, wenn jetzt das
vergleichst. Sogar, teils, oder?
Genau. Und wenn du das jetzt anschaust, das GTA, das würde ich jetzt Early Alpha nennen. Oder irgendwie so etwas, oder? Und die Leute haben einfach keine Ahnung, weil einfach der ganze Prozess in der Game-Branche wird so kontrolliert mit so, du wirst so Häppli-mäßig gefüttert, oder? Und, aber nur immer, man will immer nur die schönste Seite darstellen, oder? Und, ja,
also meine, so wie es normal läuft. Early Access jetzt mal ausgeschlossen. Genau. Weißt, Star Citizen oder so, dort kannst du jeden Schritt mitverfolgen und dort gibt es Blogposts von jedem Schritt und das ist ja schon ein Ride-Mess, das ist Early Alpha seit 10 Jahren. Aber bei diesen AAA-Games, die aus einem Studio kommen, dort gibt es recht, das ist absolut genauso und die kommt man auch überhaupt nicht mit über und alles, was du mitbekommst, behind the scenes, sind so schöne Artbooks, die du dann mitbekommst. Und in denen sind auch schöne Aquarelle gezeichnet und so. Ja. Und nicht irgendwie ein grusiges Steckermännchen, wo irgendwie, das siehst du nie. Ja, das stimmt.
Genau. Und darum passiert nachher auch so Leaks, oder? Weil irgendwie die Leute heiß drauf sind, weil man so heimlich feist und irgendwie das Gefühl hat, wie es auch immer aussieht. Und ich meine, wenn du jetzt irgendwie von einem Film irgendwie mal ein Bild von einem Set siehst, dort hat dann niemand das Gefühl, also man, gibt auch dort sicher Idioten, aber die meisten werden nicht das Gefühl haben, der Film sieht ja voll Scheiße aus, das ist ja mega komisch.
Wieso sind die in diesem grünen Raum drin? Das ist doch Star Wars. Was ist jetzt der grüne Raum?
Ist das für ein grüner Planet?
Aber da ist Planet ist das? Ist das jetzt
Andor? Da ist wirklich so, dass auch bei uns auf der Seite, hast du ja gesehen bei den Kommentaren, ein paar, die gefunden haben, das ist schon scheiße aus, hoffentlich machen sie noch etwas dran. Ja, natürlich!
Ja. Nein, sie bringen es raus, jetzt ist es geleakt, raus! Komm jetzt, das ist es jetzt, that's it, kein Bock mehr. Ja.
Nein, also, ich frage mich schon, ob sich da mal etwas ändern wird, irgendwie der, ja eben, man macht immer so, weißt du, ja, nichts zeigen. Weißt du, als ob man sich schämen würde, irgendwie. Nein, nur, ich wollte nur das Schönste. Nur die schönste Seite von mir zeigen.
Rockstar sind fast ein bisschen selber geschuldet, oder? Weil sie sind ja wirklich immer die und schon immer gesehen. Die haben jetzt immer längere Abstände zwischen den Games bis kommen. Und die Ankündigung haben sie aber immer etwa ein Jahr vorher. Immer ein halbes Jahr vorher, nachher wird es noch ein halbes Jahr verschoben. So ist eigentlich der Turnus bei Rockstar. Und das bedingt natürlich, dass das Game eigentlich de facto fertig ist, wenn du die Ankündigung machst, oder? Und sie haben nie gesagt, sie haben nur so ein bisschen halb durchscheinen lassen. Wir haben sie auch darüber gehabt, dass GTA 6 ja, es kommt, aber mehr haben sie irgendwie nicht gesagt.
Sie haben gesagt, sie sagen dran.
Sie sagen dran, genau. Ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Elder Scrolls, das neue Skyrim, das nächste Elder Scrolls, das ist ja schon längst angekündigt, einfach mit einem shitty Trailer, wo einfach so ein bisschen Berge war und die Schrift kommt oben runter.
Ja.
Und dann bist du eigentlich schon zufrieden. Der Fan kann schon sagen, ja gut, das kommt. Gut, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Cyberpunk haben sie irgendwie 8 Jahre vorher mit einem CGI-Trailer angekündigt und so. Rockstar macht einfach immer ein riesiges Geheimnis. Die Leute wollen wissen, ist es wirklich in Entwicklung. Und jetzt kommt halt das. Dem hätte sogar ein bisschen Wind aus den Segel nehmen können, wenn sie vor einem Jahr wirklich einfach einen scheiß Schriftzug am Ende von einer, weiß ich auch nicht, Gameshow, irgendetwas. Na, einen kurzen Schriftzug, hey, es kommt und 2-3 Visuals. Und dann weiß schon, geil, es wird wahrscheinlich in Miami sein. Und so. Ich glaube, dann hätte man dem schon ein bisschen vorbeugen. Aber ich weiß es nicht.
Das Cyberpunk finde ich ein gutes Beispiel, weil das ist genau so ein extrem kontrollierter Marketing- Prozess gewesen. Und wie sie das immer gezeigt haben. Und eben, dort eben auch, man hat halt schon die Leute irgendwie ein bisschen geblendet. Man hat immer das voll polierte Zeug gezeigt. Und du kennst schon all die Geschichten von diesen Trailern von der E3, die gar nie so existiert haben. Und die Entwickler würdest du fragen, die würden finden, nein, also ich wollte das nicht so zeigen. Das haben wir gar nicht.
Mhm. Stimmt,
und die würden es dann auch nicht nachher so rausbringen, weil die ja finden, wenn wir mal ehrlich werden und damals würden sagen, hey, momentan ist noch eine verdammte Baustelle. Momentan laufen die Leute noch so ein bisschen robotermässig rum. Dann, weiss auch nicht, wären vielleicht die Leute auch entspannter, wenn sie dann merken, ah, okay, jetzt, ihr habt irgendwie noch, die sind überhaupt nicht fertig, oder?
Yeah. Aber No Man's Sky irgendwie... ist ja so ein Beispiel. Ja, stimmt schon. Ja.
Aber du tust 3 Jahre lang zeigst den Leuten und sie haben schon das Gefühl, hey, jetzt ist ja schon lange fertig. Bringen wir es endlich, oder?
Das stimmt. Das ist ja nicht, dort schneidest du auf die andere Seite wieder ins Fleisch. Weil du sagst, geileres Zeug, du weißt, okay, so wie es aussieht, und dann merkst du plötzlich, oh fuck, das bringen wir nicht an. Und du sagst aber dort schon, hey, das ist im Fall das Ingame und so, das stimmt schon. Es ist schon In-Game-Engine, es ist In-Engine, aber es ist nicht In-Game, so, weißt du? Und die Abstraktion zu machen für den Konsumenten und Konsumentin ist sehr schwierig, ja.
Ja, jetzt kommen sie so schrittlimässig, schreiben sie jetzt amigs eben rein, hey, das ist noch in Entwicklung, aber das irgendwie, das langt doch irgendwie nicht, oder?
Ja, das muss aber ein bisschen mehr Transparenz geben, auf beiden Seiten aus. Also einerseits kann man immer sagen, hey, wir sind im Fall dran, so sieht es blocky aus, und andererseits muss man auch mal sagen, hey, so könnte es aussehen, aber behaftet uns nicht drauf.
Ja. Du, sie haben schon gesagt, das soll den Launch, also die Entwicklung nicht verzögern. Das wird sich halt dann zeigen, weil wenn es wirklich Source Code würde leaken, das ist natürlich für den ganzen Online-Teil und so, macht ein Hacking und so viel einfacher. Mhm. Also das müsste dann theoretisch eigentlich schon verzögern, weil dann mehr Arbeit musst du wieder reinstecken. Und in der Regel tut es das eben auch verzögern. Darum, also früher kommt es, schneller kommt es jetzt sicher nicht raus. Und scheiße für den Entwickler. Aber wie gesagt...
Ich finde den Support geil von den anderen, eben, wo wir vorhin gesagt haben, dass da
Solidarität. Die
Konkurrenz eigentlich sagt, hey, schaut, bleibt jetzt einfach mal am Boden. So sieht unser Shit aus, wenn wir ihn programmieren, und das ist einfach hundertprozentig normal und so. Ich bin ja gar nicht rausgekommen, wieso das überhaupt Leute gefunden haben.
Ja,
hey, nein, es sieht scheiße aus. Also ich meine, ich weiss nicht, unter welchem fucking Stein das musst leben, dass du das Gefühl hast, oh nein, es wird scheiße und so. Aber gut, aber wir wissen, es haben ja schon Leute irgendwie PlayStation 5 irgendwie kaputt gemacht, weil ein Exklusivtitel 3 Jahre später auf dem PC rausgekommen ist. Also so Game-Fans sind wirklich nicht ganz putzt. Das ist so.
Also, dann gehen wir weiter zu etwas Positivem. Finde ich zumindest. Konstantin kommt ein Nachfolger rüber. Ich finde das ja ein absolut witziger Film gefunden mit dem Keanu Reeves. Was ist das? 2000er irgendwas?
2005 ist der Film.
Das ist Peak Mitte 2000er, der Film. Peak Mitte ich habe nur 2000. Das Poster je gesehen, aber das ist Peak Mitte 2000er, der Film, oder?
Sehr gut.
Ja, also Konstantin ist ja damals 2005 rausgekommen, ist, ich sage jetzt mal, nicht der erwünschte Kassenerfolg gewesen, aber... hat sich nachher
Ich habe den im Kino gesehen.
Mal, ich weiß sogar noch, in welchem. Im Kino Elite in Wettigen für die Insiders.
Ja! auf Deutsch in dem Fall.
Ja, logisch, auf Deutsch. Hey, 2005 war vor 15 Jahren, da bin ich selber noch 15 gewesen.
Da bin ich immer auf Baden ins Kino auf Englisch.
Nein, ich nicht. Nein. Dort hat es noch nicht mal Sabaton gegeben im Baden. Das ist noch weit, weit vor
dem. Abaton meinst du in Spreitenbach? Im Baden gibt es kein Abaton. Im Baden gibt es nur ein
Stärk. Richtig, sorry, nein. Wie heisst das dort hinten? Beim... Nicht Stärk. Oder das
du meinst das Trafo.
Strafo, danke.
Strafo, ja, meine ich, Abaton, genau.
Strafo. Dort, der erste Film, den ich dort gesehen habe, war, glaube ich, 300 gewesen. Und ich bin völlig blown away gewesen. Anyway, Konstantin, eben, er hat einen riesen Fan gemeint, aber nachher, nach dem Kino-Release, vor allem mit den DVDs, hat einen riesen Fan gemeint, weil von der Kritik ist es relativ krass zerrissen worden. Fans haben ihn aber, glaube ich, noch recht geil gefunden. Ich habe ihn damals eigentlich auch geil gefunden. Und es hat sich dann in den letzten 15 Jahren wirklich so zum Kultklassiker entwickelt. So ein klassisches Beispiel von, an der Kinokasse bombt, aber mittlerweile ein riesen Fan gemeint. Und auch der Keanu Reeves hat immer wieder gesagt, bis heute eines von seinen absoluten Herzensprojekten, eine von seinen Lieblingsfiguren. Und vor 2 Jahren, meinte ich 2019, in einem Promo, auf der Promotour von irgendeinem John Wick-Film, hat er gesagt, auf Frage, wenn er einen Film, eine Figur von seiner Vergangenheit wieder könnte spielen, welche wäre das? So, weißt du, so Speed oder Matrix oder was weiß ich, ist ja damals alles noch. Da hat er gesagt, ja, das sind halt seine Rollen gewesen damals. Hat er gesagt, Konstantin, wer ist sein absolut, würde er am liebsten machen und er sagt tatsächlich seit Jahren, das ist damals neue News, er sagt seit Jahren mit Warner Bros. Am Hin und Her und am Druck machen und am Probieren und immer wieder machen, dass es endlich mal ein Sequel gibt. Aber Warner Brothers tut abblocken und er glaube ich mittlerweile selbst nicht dran. Und seitdem er das gesagt hat, ist der Druck der Fans noch grösser geworden. Er hat gesagt, sogar der Keanu Reeves will. Komm, und wir wollen auch, jetzt mach doch mal endlich. Und jetzt am 22., nein, nicht am 22., aber im Jahr 2022, am irgendwie 20. September, hat Warner Brothers offenbar wirklich grünes Licht gegeben und Konstantin 2 soll passieren. Wenn der Film aber...
Ja, die Messlatte, was ist ja auch easy. Eigentlich ist das so easy zu machen, weil die Messlatte ist so tief eigentlich. Also weißt du, ich hatte den schon damals, der ist typisch unterhaltsam gewesen, aber mir ist schon dort bewusst gewesen, also da schaue ich jetzt nicht irgendwie eine grosse Kinokunst. Es ist einfach ein unterhaltsamer Keanu Reeves-Movie gewesen.
Und es ist so eine Rolle, die einfach auf ihn zugeschnitten ist. Weißt du, einfach so düster und du musst einfach ein bisschen so bedrückt in die Kamera schauen die ganze Zeit und nicht allzu viel
schauen. Ein bisschen herzige rauchen.
So, ja, und, ja, herzige, da, Alter, das ist ja eine richtige Idee. Ist ein Ketter. Aber das habe ich auch geil gefunden, dass es nachher so, fast schon so eine Anti-Raucher-Kampagne ist und dann irgendwie wieder doch nicht, weil er gleich sich einfach...
kommst einfach einen neuen Jungen über.
Wie ein Schlot raucht er ja den ganzen Film durch, bis am Schluss der Lucifer kommt und ihn nachher aus seinen Lungen raus, den ganzen Teer und alles rausnimmt, so einen richtigen fetten, schwarzen Klumpen und so.
Guter Film.
Und nachher im letzten Shot, wo du denkst, so, jetzt raucht er wieder, siehst du ihn so... Mit einer E-Ziggy. Er hat jetzt umgestellt
auf so E-Ziggy.
Wie geil ist das?
Es ist eine Zeit voraus. Ich habe das am so Vapen.
Ich habe das so geil gefunden. Nein, überhaupt das. Auch der Peter Stormare, oder wie man seinen Namen ausspricht, wo der Lucifer spielt. Grandioser Auftritt. Ein kurzer, aber absolut grandioser Auftritt. Und ja, also auch sonst, ich bin wirklich recht pumped, aber auch ein bisschen besorgt. Wenn ich so an Matrix 4 denke und so, es gibt auch schlechte Filme. Auch wenn der Keanu Reeves im Moment ein extrem populärer Internetstar ist und auf mir wirklich sehr, sehr sympathisch und bodenständig wirkt. Ab und zu macht auch er wieder einen schlechten Film. Zwischen den einen oder anderen
John Wick. Das Meme macht noch keinen guten Film, das ist schon so.
Es ist so. Eben. Und mal schauen, wie hoch die Messlatte tatsächlich wird. Der Film wird sicher nicht heute oder morgen ins Kino kommen. Der Regisseur selber von Konstantin, der Francis Lawrence, der wird auch das Sequel inszenieren, ist jetzt aber noch mit dem Prequel von The Hunger Games dran. Der Keanu Reeves selber wird zuerst auch noch John Wick Chapter 5 machen. Also 4 kommt jetzt ins Kino und 5 wird dann nachher produziert. Ist auch so eine... Solange die Reihe Geld einbringt.
Okay, wie lange will man da noch?
Ja, egal. Ich habe gemeint, nach Chapter 3 ist fertig. Jetzt gibt es wegen Chapter 4 und 5 ist auch schon in Pre-Production und wird nächstes Jahr gedreht. Also es wird sicher keine Dreharbeiten vor nächstes Jahr geben, frühestens.
Der John wickelt noch jeden an der Kinokasse um den Finger. Ah, okay. Ja. Apropos um den Finger wickeln. So, Konstantin 2, wir gehen weiter nach einem kleinen Päuschen und gehen
nur ganz kurz, du hast noch eine letzte Frage. Nur eine Frage habe ich noch gehabt. Kate Winslet und so, weiss man das schon? Weil ich habe irgendwo etwas gelesen, er will, dass zwei Leute sicher dabei sind.
Ja, also ich habe nur, bestätigt ist natürlich noch sehr, sehr wenig, er ist dabei und offenbar auch der Peter Stormare als Lucifer soll auch wieder dabei
sein. Rachel Weisz wäre es nicht, Kate Winslet.
Nein,
ist Rachel Weisz.
Ja,
Rachel Weisz. Genau. Ja, stimmt.
Und der Shia LaBeouf.
Ja,
so.
Das stimmt, Mann. Der Dödel hat auch mitgeschrieben.
Ja. Und
hoffentlich ist der dabei.
Und das ist wirklich ein Peak Mitte 2000er auch vom Cast her. Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Tilda Swinton. So,
natürlich. Tilda Swinton als
was ist sie? Die wird tendenziell nicht mehr dabei sein. Aber gleich.
Aber der Dings, der Jimon, wie der heisst, der ist auch der, Moment, Jimon Hounsou. Wisst ihr, welcher das ist, der Schauspieler? Der ist ja dort auch schon dabei. Der, bei Blood Diamond mit dem Leonardo DiCaprio ist er berühmt worden. Guardians of the Galaxy spielt er auch mit da. Der Who? Und er so fragt. Das ist so der AD-Schauspieler. Klassischer AD-Schauspieler.
Ah, der, genau.
Wenn du das Gesicht siehst, den Namen so, Jimon Hunzu, what the fuck, nachher siehst du das Gesicht, ah, der.
Ja, eben, ah, der, sagt ihr jetzt nicht gerade, wenn ihr den Jan seht, dann kann uns nachher über das Logitech G-Cloud noch etwas erzählen und genau, wir sind gleich wieder zurück. So, wir sind zurück und jetzt dabei ist der Jan, der von Hamburg einschaltet und zu Berlin war. Oder wo ist Logitech?
Genau, da habe ich mich auf den Weg gemacht am letzten Dienstag von Hamburg nach Berlin, um mir dann schon einen Tag vor der offiziellen Präsentation das Logitech G-Cloud Gaming Handheld anzuschauen.
Und wie ist es gewesen? Ich habe gesehen, dass das Video genau dort gestoppt, wo gesponsert bei Logitech steht. Wir sind ja nicht gesponsert von Logitech. Aber genau, wir haben über das Teil ja geredet, wo sie es angekündigt haben, sehr vage. Und jetzt haben sie es vorgestellt. Wie heisst es genau? Logitech oder Logi G-Cloud, oder nicht?
Ich habe, für mich war der komplette Name Logitech G-Cloud Gaming Handheld. Sehr okay. Lang, sehr sperrig, das zerschießt ja jede Überschrift für so einen Artikel. Und ich glaube, G-Cloud ist irgendwie, weiß ich noch nicht, was das werden soll. Und es war so ein bisschen, ja, sitzen und erstmal verstehen, was sie da jetzt gemacht haben, was es jetzt wirklich am Ende ist. Und ich habe mir das jetzt so zusammengereimt am Ende oder irgendwann sickerte durch, okay, es ist quasi am Ende ein Android-Tablet, mit fest verbauten Controller, also den beiden Analogsticks, dem Steuerkreuz und den Buchstabentasten an der Seite. Und das halt ja über WLAN für Cloud Gaming gedacht ist. Du hast GeForce Now ist drauf und Xbox Cloud Gaming, kommen da mal durcheinander. Genau. Kannst du auch Xbox Remote Play drauf machen und Steam Link läuft auch. Und bekommst da mit so einem 7-Zoll-Screen ein Gerät zum Daddeln.
7-Zoll ist genau das gleiche, glaube ich, wo die Switch hat, oder nicht? Oder Steam Deck, eins von beiden hat
das 7-Zoll. Ja, aber auf jeden Fall, das liegt alles in einem Bereich. Ne? Du kannst natürlich auch sagen, hey, ein Smartphone mit 6,7 Zoll und einem Controller, kannst du genauso Cloud Gaming drauf machen. So, und das ist so ein bisschen, also ne, das lief da in Berlin alles super. Ist natürlich sehr davon abhängig, wie gut die Cloud-Gaming-Anbindung bei dir vor Ort ist. Und das ist auch der Grund, weswegen Logitech sagt, sie bringen das jetzt erstmal in den USA heraus und schauen dann weiter, was die nächsten Märkte sind, wo sie es rausbringen. Und das wird sicherlich davon abhängen, wie ist der Erfolg in den USA, wie ist die Verbreitung und die Nutzung oder auch die Verfügbarkeit von Cloud-Gaming woanders. So, weil damit steht und fällt das Ganze. Preislich ist es in den USA bei $350.
Ein Switch ist etwa mittlerweile 300 Franken, oder?
Also Switch Lite, oder?
Ja,
es ist eigentlich direkte Konkurrenz zu Switch Lite, oder kann man es auch noch irgendwie an einem TV anschließen mit HDMI oder sowas?
Nee, haben sie nichts zu gesagt. Ich vermute auch, dass wenn du ein TV hast, dann wirst du ja das Cloud Gaming direkt auf den TV nutzen und gar nicht auf das Gerät schicken. Nein. Und du hast so ein bisschen, du kannst auf den Play Store von Android zugreifen. Das heißt, du könntest darüber auch, ja, ich sag mal, Nativ-Spiele installieren, die direkt dann auf dem Gerät laufen und nicht per Cloud Gaming, wenn dir da unter Android was zusagt. Aber ja, ansonsten ist natürlich sozusagen der Nachteil, bei der Switch, die ganzen tollen Spiele auf der Switch, die kannst du auch quasi im Flieger spielen und wenn du kein Internet hast, hier brauchst du eigentlich immer Internet, um irgendwie vernünftig damit zocken zu können.
Also du,
und 5G?
Genau,
Nee, 5G hat es nicht.
Das reine,
okay, das haben wir eben WLAN. Noch weiß nicht.
Und ich vermute auch, dass die 5G-Abdeckung und Anbindung von allen Sachen noch nicht zuverlässig genug ist, als dass du sagst, hier super, darüber kannst du performant Spiele spielen, vor allem wenn es irgendwelche First-Person-Shooter oder so sind.
Aber es hat ja nicht einmal, also es hat generell kein Mobilfunk,
nee.
Also kein 4G, nichts, oder?
Genau, es ist WLAN ohne.
Okay. Und es, du hast ja geschrieben in deinem Artikel, es hätte so einen ziemlichen Mittelklasse-Prozessor, Snapdragon.
720G, oder? Das ist zum Vergleich, das ist der gleiche, den Samsung letztes Jahr oder vor anderthalb Jahren in den Galaxy A 52 und 72 verbaut hat, also damals deren guten Mittelklasse-Smartphones. Mhm. Der wird auch reichen, also ich konnte es noch nicht ausprobieren, wenn man jetzt, keine Ahnung, Diablo Immortal oder sowas irgendwie direkt drauf laufen lässt. Dafür sollte er reichen. Ich weiß nicht, ob er dann unbedingt die höchsten Qualitätseinstellungen, die höchsten Grafikeinstellungen da rausholt. Aber es sollte laufen. Und natürlich für das ganze Cloud-Gaming brauchst du ja nicht viel. Da muss nur sozusagen die Internetverbindung gut sein. Und ansonsten kann das Gerät ja relativ dumm sein oder wenig können.
Ja. Wie hast du denn sonst gefunden, wie es, weißt du, der Hand liegt und so?
Also ich fand, das lag bei mir gleich gut in der Hand, das war vertraut, man hat irgendwie die Tasten bedient, hat sich gleich zurechtgefunden, hatte gleich so ein bisschen, ja, Controller-Gefühl, also ich habe hauptsächlich den Xbox-Controller in der Hand, das war dann sehr vertraut, aber auch das von der Switch kommt daran. PlayStation nutze ich zu wenig, dass ich den direkten Vergleich nicht habe. Und das Einzige war so ein bisschen, also ja, war so super, könnte ich jetzt stundenlang mit sitzen. Das Einzige, wo ich so ein bisschen überlegen war, auf der rechten Seite, der Übergang vom Analogstick zu den Buchstabentasten. Wenn man da wechseln will, dass ich das Gefühl hatte, das ist auf den richtigen Kleincontrollern liegen die Tasten ein bisschen daneben, da kommst du besser ran, als wenn sie jetzt hinter dem Stick liegen, wo du immer das Gefühl hast, du musst über den Stick rüber oder bleibst vielleicht sogar noch dran hängen. Das wäre sowas, was mir so spontan aufgefallen ist. Und natürlich guckst du da drauf und denkst dir, kleines Display, nur eine Full-HD-Auflösung ist im Vergleich zu den ganzen Smartphones, auf die man sonst drauf schaut, auch wenig. Und es ist nur ein LCD-Display, also kein OLED, was glaube ich nochmal, ein OLED würde da nochmal was rausholen und bringen. Eine höhere Auflösung oder auch eine höhere Bildwiederholrate als die 60 Hertz würden jetzt erstmal für das Cloud Gaming nichts bringen, weil das ist, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind das die Werte, die du über die Cloud Gaming Anbieter momentan kriegst.
Naja, das ist so. Aber wie ist so die Reaktion gewesen? Bist du der Einzige oder hat es noch andere Leute gehabt? Wie haben die so ein bisschen darauf reagiert? Ich weiß immer, in den Präsentationen ist immer so, dann ist super awesome alles und perfekt und so, aber hast du ein bisschen mit anderen Leuten geredet? Ne?
Ja, also es haben da, wo man damit spielen konnte, da bei dem Event, da saßen alle relativ andächtig davor und haben in Ruhe gespielt. Ich würde das mal als gutes Zeichen werten, dass die Leute so ein bisschen drinnen vertieft waren und nicht es entnervt weggelegt haben. Und die Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, die fanden es erstmal gut, so waren damit zufrieden. Und trotzdem bleibt natürlich am Ende die Frage, für wen ist das, für wen lohnt sich das und so. Und ja, und ich bin so ein bisschen hängen geblieben. Klar, für Leute, die Cloud Gaming nutzen oder nutzen wollen und das nicht auf einem ihrer Geräte, die sie bisher schon haben. Ja, also wenn du jetzt, keine Ahnung, dein normales Smartphone nicht irgendwie dafür nutzen willst, um da 2-3 Stunden lang drauf zu spielen, weil es kommen ständig Nachrichten rein, auch wenn man die ausschalten kann, aber dann ruft doch im falschen Moment mal jemand an und der Endgegner macht dich platt. So, dafür ist es so ein bisschen, und es ist, ja, klar, man kann sich auch ein Tablet holen, aber die sind nicht wirklich günstiger und du hast halt einfach den Controller direkt verbaut. Also es schließt so ein bisschen so eine Lücke, ich weiß aber nicht, wie spitz die Zielgruppe ist oder ob du dann einfach sagst, geil, ich hol mir das Cloud Gaming über andere Sachen direkt auf dem Fernseher und auf dieses und jenes Gerät. Aber ja, da ist auch sozusagen, wenn man es, klar, man kann es mit der Switch vergleichen, preislich, aber andererseits ist der Preis dann jetzt auch nicht so hoch im Vergleich zu anderen Smartphones oder Tablet, dass man sagt, da lasse ich die Finger komplett von.
Aber ich glaube, du sprichst das genau an, das haben wir auch schon gesagt, dass es wie so ein bisschen Testballon wirkt, weil es ist so schwierig zu sagen, ich überlege mir genau auch irgendwie, also für mich, völlig nutzlos, es gibt so viele gute Smartphone-Controller-Fangs, weißt du zum Beispiel Ja, ich weiß gar nicht, wie der eine heisst, was glaube erst für das iPhone geht. Wo dann, weißt, der läuft mittlerweile sogar mit Software, dass die Steuerung perfekt optimiert ist, wo wirklich einen Mehrwert auch bietet, oder? Der Backbone, genau. Und ich meine, eben dann musst du wie nichts kaufen, du hast eh dabei, Smartphone. Also ich, das Einzige, was ich wirklich sehe, es hat ja nicht einmal Mobilfunk.
Ja,
also das heißt,
ich finde das wirklich mega manko, ehrlich gesagt.
Aber dann, das heisst, es liegt ja wirklich nur eigentlich für die High, für irgendwie Casual Gamer und vielleicht eben, weißt, Familie, Kind, oder? Wo du einfach das in die Hand drücken kannst. Und dann hast du halt dein Gaming-Abo. Aber da fragst du dich dann halt schon, keine Ahnung, ist ein Switch billiger? Natürlich, je nach Abo, oder? Also, wenn du jetzt auf den Game Pass setzt, aber dann ist es fast ein Game Pass-Device. Weil jemand, der GeForce Now hat, ist schon wieder ein bisschen, das ist kein Casual, oder?
Nein, dort musst du ja Games auch kaufen, oder? Mit GeForce Now, und dann kannst du sie streamen und bei Xbox
Google Stadia, bist du auch schon, also irgendwie ist schon wirklich, es ist so ein bisschen, ja, mal schauen, wie es ankommt, oder? Aber
wer es braucht.
Ja, nein, aber das haben wir schon das letzte Mal gesehen. Ich glaube, das ist das bestätigt. Ich glaube, sie wollen da einfach einen Fuß in einem Markt haben, wo sie als Zukunftsmarkt sehen und wollen als ein paar von den ersten dort drin sein und Erfahrungen sammeln. Und Logitech ist schon eine Firma, die nicht unbekannt ist für immer mal etwas einfach ausprobieren. Und wenn es dann auch verreckt, kann man es dann auch einfach fallen lassen. Also das ist, ich glaube, das muss man eh so ein bisschen in dieser Nische einschätzen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die da irgendwie die grossen Erwartungen und irgendwie in Shenzhen schon irgendwie 500.000 von diesen Geräten irgendwie am Verschiffen sind. Ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen eine kleine Auflage und man schaut mal, ob es ankommt und schaut, was man weitermacht. Und ich glaube, so dann in 3-4 Jahren könnte es sein, dass sie dann halt eben dann der grösste Player auf dem Streaming, der Streaming-Geschichte sind. Wegen dem.
Aber,
so.
Aber ich hätte gesagt, es hätte müssen billiger sein gleich. Es hätte müssen irgendwie 200 Stutz oder so, oder? Das wäre das, weil, weißt du, dann, das ist ein attraktiver Preis für so etwas, wo du überlegst, okay, oder? Die Switch ist teurer, du musst noch die ganzen Kärtchen kaufen, also Games dazu kaufen. Und dann einfach so für 200 Stutz so einen billigen, wo du kannst dein Kind in die Hand drücken. Aber hey, also, wie gesagt, zuerst in den USA, ab wann?
Ich glaube, ab sofort vorbestellen, ab 17. Oktober wollen sie es ausliefern, also USA und Kanada. Was aber noch ist, sie haben ja sozusagen auch da verkündet, oder ergibt sich ja auch von dem, was an Software drauf ist, sie arbeiten da mit Microsoft zusammen, sie arbeiten mit Nvidia zusammen. Und was sie da auch verkündet haben, oder auch jemand sich da per Video zugeschaltet hat bei der Vorstellung, war jemand von Tencent, wobei das jetzt am Ende am wenigsten sichtbar war, was da die Kooperation ist. Die ist dann vielleicht nur für den chinesischen Markt. Aber wo ich dachte, okay, womit verdient Logitech da am Ende das Geld? Weil die verkaufen einmal die Hardware und dauerhaft Geld damit verdienen, tun quasi Nvidia oder Microsoft über ihre Cloud-Gaming-Dienste. Und das könnte dann natürlich am Ende auch noch was sein, dass es wird jetzt verkauft, aber du kriegst das dann irgendwann mal, wenn du das Xbox Ultimate Abo oder ein GeForce Now Abo abschließt, kriegst du das Teil dazu oder kriegst es günstig dazu, vielleicht als so ein kleines Log-Angebot. Also
Das wollte ich auch gerade sagen. Wenn es das jetzt bundelt mit irgendeiner 2 Jahren Game Pass gratis oder so, dann wird es plötzlich attraktiver, oder? Also ich glaube, mit so Bundles könnte ich wahrscheinlich, kann man sich gegenseitig befruchten. Auf die eine oder auf die andere Seite nur.
aber
wie eine Befruchtung halt stattfindet. Konsens.
Aber seht ihr euch daheim mit so einem Ding zocken, wenn ihr einen PC oder einen Fernseher habt, wo ihr genauso gut könnt zocken könnt. Also ja, ohne Mobilfunk, also wenn es nur im WLAN
funktioniert,
bist du extrem
stationär. Die Hai ja schon. Also, aber die Hai ist für mich wie Steam Deck. Das brauche ich die Hai auch. Und ich habe mir gerade letztes Jahr überlegt, ich muss mal geschwind wieder mal probieren mit wie heißt Steam Remote Play. Das ist einfach, weil es einfach gäbiger auf eine Art ist, als das zum Beispiel Cyberpunk über Umwegen installieren. Weil ich habe es ja nicht bei Steam, ich habe es bei GOG. Ich könnte es aber einfach. Gut, jetzt, das bringt mir jetzt tatsächlich dann nichts, weil ich es bei GOG habe. Aber sonst alle Games bei Steam könnte ich mir theoretisch streamen über das WLAN in besserer Qualität, als es auf dem Steam Deck jetzt läuft. Vielleicht siehst du den Unterschied dort eh nicht auf dem kleinen. Aber ich brauche ja das Teil schon noch regelmäßig zu Hause. Darum im gleichen Sinn würde ich dann das auch brauchen.
Also klar,
ich kann Steam Deck auch easy mitnehmen.
Oder wenn genau? Also ich wüsste jetzt nicht, wenn ich habe ja auch ein Tablet gekauft und gefunden, das brauche ich dann schon und das ist so etwas, was bei mir rumliegt und nie gebraucht wird. Weil alles, was ich auf dem Tablet machen kann, kann ich auf anderen Devices einfach angenehmer und besser machen. Und das ist höchstens einfach für unterwegs wäre die Idee, früher, wo ich viel mit pendelt bin, wäre das eine Idee gewesen, ja, da kann ich unterwegs irgendwie noch Netflix schauen oder was weiß ich. Und das fällt jetzt irgendwie bei dem wie weg. Darum, ich, ja,
also, ich bin recht skeptisch. Also mit eben einerseits einfach, weil es halt schnell geht. Also, weißt du, weil ich es kann einstellen und es läuft gerade. Muss ich nicht immer zuerst den PC einstellen. Weißt du, wenn ich mal eine Viertelstunde etwas gamen oder eine halbe Stunde und zu viel bin, um den PC einstellen. Oder irgendwie zum Serien schauen, wo ich einfach nicht muss gleich aufmerksam sein. Dann kannst du easy noch irgendwie ein Game dazu spielen.
Ja, cool. Das ist viel seine Anwendung. Ich glaube, das ist vielleicht der Einzige, der die Anwendung hat. Das haben wir schon ein paar Mal gefunden.
Ich bin da definitiv nicht der Einzige, wenn ich alle Podcasts zulasse, wo alle ein Steam Deck kennen und das aber genau gleich machen.
Wirklich, ja. Aber dann läuft ja die Serie. Also ja, nein, ich mit meiner Switch Lite, die ich habe, ist tatsächlich einfach für die Ferien. Und wenn meine Frau etwas schauen am Fernsehen und ich aber irgendwie gar keinen Bock habe, dann kann ich, aber ich will aber weiter gamen an einem Switch-Game, dann könnte ich ja theoretisch ja die Switch rausnehmen. Wohl wahr, stimmt. Aber ich kann halt einfach die Switch leiten und ich game damals dort einfach weiter oder irgendwie, wenn ich ins Nest gehe und so. Aber tatsächlich ist das auch mein einziger Use Case und unterwegs. Ja, also das ist eigentlich das, was es ist. Und dort hast du halt einfach, ich will nicht im WLAN von der SBB anfangen müssen mit dem Logitech-Ding da game. Ich meine, das ist frustrierender, als einfach nichts machen.
Ja, das ist so.
Ansonsten ein potenzieller Use Case, der mir gerade noch einfiel, ist, wenn du deinen Kindern das erste Mal so ein Gaming-Gerät zum Daddeln in die Hand geben willst. Ja, und du sowieso irgendwie das Cloud-Abo hast, dann kriegen sie das halt in die Hand und belegen nicht den Fernseher im Wohnzimmer die ganze Zeit so ungefähr.
Voilà. Mhm. Das stimmt auch. Du musst nichts dazu kaufen an Games, weil du das Abo einweg schon hast. Mhm. Eben, aber das ist genau, es ist ein bisschen eine Nische. Ja, du, wir schauen, wir versuchen sicher, dass wir es dann auch bekommen und dann machen ausprobieren. Und, ja, dann
wahrscheinlich denkt der LG genau das Gleiche. Schauen wir mal, für wer das ist.
Ja, so genau. Logitech ist nicht LG, ja, Logitech.
Sorry.
Wir sind es vermutlich nicht, aber wir werden es herausfinden. Also gut, in dem Fall danke Jan fürs Vorbeischauen und dann machen wir noch weiter mit Big Screen und Star Wars.
Gerne. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Okay, willkommen zurück und mit unserem mittleren Segment. Wir reden im Big Screen über Andor, eben das viel versprochene und angepriesene vom Luca. Und man kann jetzt auf die neueste Disney Plus Serie, Star Wars Serie. Drei Folgen sind schon draußen. Der Luca hat sie gesehen, ich habe eine gesehen. Luca, erzähl mal, du kannst es besser erklären.
Ja, genau. Ich kann besser hypen. Nein.
Ich hätte sonst gesagt, es ist Star Wars ohne Star Wars. Bis jetzt.
Ich kann schon wieder sagen, ich weiß schon dein Urteil. Es ist nicht schlecht, aber auch nicht der Burner. Man kann es sich anschauen.
Ja, ja.
Das wäre.
Ja, ja. Das habe ich noch nie gesagt.
Ja, wir haben vorhin noch über Cyberpunk vor der Aufnahme geredet, weil wir letzte Woche schon darüber geredet haben. Und genau das war viel sein Verdikt zur Cyberpunk-Serie. aber ja, das erzähl Luca, Andor.
Das ist wie der Insider von IGN, dass alles, was sie reviewt, bekommt ein 7 von 10. So, wenn's, es ist nicht richtig gut, es ist auch nicht wirklich scheiße, es ist ein 7 von 10. Andor ist für mich persönlich, nehme ich schon mal vorweg, es ist mindestens ein 12 von 10, wenn nicht sogar. Ich bin huere gehypt und pumped. Und der Hype ist real bei mir. Take it for what it's worth. Ich bin halt Star Wars-Jünger, ich finde Star Wars einfach huere geil. Und müsste ich Andor beschreiben oder in einem Wort zusammenfassen, dann wäre das anders. Für mich ist wirklich Andor anders, als ich Star Wars gewohnt bin, als ich Star Wars erwarten würde. Es ist facettenreich, es ist düster, es ist reif, es ist einmal auch widersprüchlich, weil es ist so gross in der Ambition, aber gerade am Anfang eher eine kleine Story erzählt. Und es ist wirklich frischer Wind für mich, gerade verglichen mit den anderen Serien wie Mandalorian, Boba Fett und Obi-Wan Kenobi. Ist wirklich ein extrem frischer Wind. In Andor Andor spielt 5 Jahre vor Rogue One. Das heisst, das Imperium ist seit 14 Jahren unbrochen an der Macht. Und der Kampf der Widerständler ist ein Verzweifelter, der Andor Cassian. Gespielt vom Diego Luna, hegt für keine von den beiden Seiten besondere Sympathie. Aber als Deep Gauner und Abzocker geht er sowieso meistens seinen eigenen einsamen Weg durch die weit entfernte Galaxie. auch nicht grundlos, weil wenn man wüsste, woher der Andor tatsächlich kommt, seine Herkunft ist ein kleines Mysterium, ist ein Geheimnis und vor allem verdammter Pain in the Ass für das Imperium. Aber der Andor wäre nicht der Andor, wenn er nicht etwa die mal ein Risiko eingeht, einmal auch eins zu viel. Und so landet er letztlich doch noch auf die Fahndungsliste vom Imperium und bringt damit Sachen ins Rollen, die, wie wir sehr wohl wissen, später in Rogue One zu der Rebellion führen wird. Das ist Andor, ich sage mal zusammengefasst, möglichst ohne zu spoilern. Und, ja,
hat man, zum der Zeitding nochmal geschwind, was ich zum sich ja einfacher verstehe, ist, der spielt einfach ein bisschen mehr vor dem vierten Teil, also vor dem zeitlich ersten.
Also, wie genau, es erschienen, also sind erste Star Wars. Fünf Jahre vor Episode 4, fünf Jahre vor dem klassischen genau Star Wars, fünf Jahre genau bevor der Luke Skywalker das erste Mal
genau
auftaucht. Ja, hat man mich vor einem Jahr gefragt, auf welche Star Wars-Serie ich mich am meisten freue. Andor wäre wahrscheinlich nicht die Antwort gewesen. Ich habe mich mehr, ehrlich gesagt, auf Book of Boba Fett oder Obi-Wan Kenobi gefreut, einfach weil das zwei von den überhaupt populärsten Figuren im ganzen Star Wars-Universum sind. Und irgendwo ganz klein hatte ich auch noch die Hoffnung gehabt, ja, dass die dritte Staffel von Mandalorian vielleicht doch noch das Jahr kommt. Die ist jetzt ja auf Februar verschoben worden. Aber ja, Andor ist in erster Linie für mich wirklich ein Prequel zu Rogue One. Und erst in zweiter Linie eine Star Wars-Serie an sich. Du hast es vorher schon gesagt, also es fühlt sich an wie Star Wars ohne Star Wars.
Also ich habe nur eine Folge gesehen, aber das ist mir dort aufgefallen, dass nur kurz reingrätschen, was mega zu... Es ist genau, wie du beschreibst eigentlich, aber mir ist auch aufgefallen, es ist so anders im Sinn von, es ist jetzt nur am Anfang, es ist eine Geschichte im Star Wars-Universum, was eigentlich noch, weißt du, wie so ein, wie sagen wir, adjacent, also weißt du, es ist einfach, es gibt schon Star Wars, aber es nimmt nur die Welt, ja genau, oder? Es nimmt wie die spannende Welt ohne jedes und ohne den Kitsch, oder? Weil Star Wars ist ja schon immer so ein bisschen schwermütig, kitschig, und Lichtschwerter. Und das hat es bis jetzt nicht gehabt in der ersten. Da ist es einfach ist ein cooles Science-Fiction-Setting. Aber wir erzählen jetzt einfach mal ein bisschen ernster, ein bisschen brutaler, ein bisschen dreckiger. Und ja, also ich hatte auch einen guten ersten Eindruck gehabt.
Absolut. Weil, also eben, ich habe ja vorher gesagt, für mich ist das Prequel zu Rogue One. Rogue One ist für mich definitiv vielleicht sogar mein Lieblingsfilm aus der Disney-Star-Wars-Ära. Und das geht ganz vielen anderen auch so, wenn man so Rotten Tomatoes Abschnitt anschaut. Für mich ist Rogue One halt einfach auch darum, oder vor allem darum, wirklich darum geil gewesen, weil, wie du gesagt hast, die klare Unterscheidung, die Linie zwischen Gut und Böse gibt es in Rogue One nicht. Wir sehen den Steg von der Rebellion, wir sehen Randgruppierungen von der Rebellion, die wirklich so auf Guerilla-Taktiken zugreift, die zu einem Imperium auszwischen auch Kollateralschaden in Kauf nimmt. Es ist wirklich so ein Film gewesen, wo das Wars in Star Wars ernst genommen hat. Das klingt jetzt verdammt abdroschen, aber ja, Star Wars, das ist für mich beschreibt Rogue One tatsächlich sehr akkurat. Und es ist vor allem ein Film, wo, wie du sagst, nicht Jedi und Sith im Mittelpunkt stehen, sondern die Menschen, die die Rebellion angeführt haben. Es geht um Menschen wie du und ich. Und in Andor ist das genau gleich. Das ist genau in dem Geist. Also es ist eine langsam erzählte Geschichte. Es gibt nicht alle 20 Minuten irgendeinen Lichtschwerkampf oder einen Blasterfight. Es nimmt sich wirklich Zeit für seine Charaktere, vor allem in den ersten beiden Episoden. Und ich finde, im Kontext von einer ganzen Serie, wenn du nachher 12 Folgen hast, dann lohnt sich das immer, wenn du am Anfang ein bisschen dir Zeit nimmst für Charaktere und nicht gerade irgendwie das Gefühl hast, das ist so die Netflix-Ära, die Binge-Watching-Ära, wo alles, was neu rauskommt, muss nach spätestens nach einer Folge, nach 25 Minuten von der ersten Folge, muss schon etwas haben, wo dich guckt, sonst bist du schnell weg, oder? Und da nimmt man sich ganz bewusst wirklich recht viel Zeit und man hat keinen Stress mit der Story und ist einfach mutig und sagt, die Leute werden schon, wenn sie mit den Charakteren bonden, dann werden sie schon dranbleiben, dann wollen sie wissen, was mit denen weiter passiert und wie es weitergeht. Und das macht für mich Andor schon mal völlig anders als Star Wars. Und Star Wars, also vor allem auch Zielgruppe, oder? Der George Lucas hat mal gesagt, Star Wars ist in erster Linie für 12-jährige Kinder gemacht. Und Andor ist es einfach nicht. Es ist wirklich nicht. Kinder werden nicht in den Laden rennen und Andor-Merch kaufen. Es richtet sich schlicht und einfach nicht an sie. Es ist wirklich eine langsame, erwachsene Geschichte in dem Setting halt von Star Wars, wo halt wirklich spürst, wie die Galaxie von dem Imperium geißelt und ausgequetscht wird wie eine Zitrone und die Leute eigentlich wirklich einfach jeden Tag einfach einen Tag weiter überleben und halt trotzdem einfach nicht Kraft haben, sich gegen das zu wehren und irgendwie, aber trotzdem, es ist die ganze Zeit, du spürst irgendetwas geht da vor sich und ja, du hast wirklich einfach viele verschiedene Charaktere, wo alle gut ausgeleuchtet sind in denen. Ich habe 4 Episoden schon dürfen sehen. Was man auch noch muss sagen, das ist vielleicht eine kleine Kritik. Und um die Kritik zu erklären, muss ich schnell ausholen. Andor ist schon komplett durchgeplant. 2 Staffeln an 12 Episoden an etwa 40 Minuten sind komplett durchgeplant, inklusive Script. Also es wird kein Redcon geben, kein irgendwie mal schauen, wie es läuft und dann machen wir einfach mal ein bisschen Cameos machen und dann schauen, wie es weitergeht. Nein, es ist wirklich alles durchgeplant. Man weiß genau, wo die Geschichte anfängt, wo sie aufhören soll und was unterwegs soll passieren.
Also und, ist eigentlich ein Miniserie.
Das ist eigentlich eine Miniserie, also eine Limited Series sozusagen, halt ja, auf 2 Staffeln limitiert. Es wird auch keine dritte geben, wenn jetzt irgendwie 2 mega erfolgreich sind. Nein, es ist wirklich 24 Episoden insgesamt. So viel Zeit nimmt man sich für die Story. Und 3 Episoden sind dabei immer ein Block. Anfang, Mitte, Schluss. Also wie ein Kapitel mit Anfang, Mitte, Schluss. Und jeder Block wird auch immer von einem Regisseur gedreht. Wenn du also die Serie schaust, lohnt es sich eigentlich, wenn man immer 3 Folgen aufs Mal schaut. Weil dann hast du auch wirklich immer gerade, es ist wie mehr wie so ein 100-Minuten-Fernsehfilm, wo einfach alle 30 Minuten ein Abspann kommt. Es fühlt sich auch so an, wenn du es schaust. Also wenn du jetzt nur 1 Episode schaust oder nur 2 Episoden, hast du vielleicht ein bisschen das Gefühl so, ja, das ist jetzt ein bisschen weird gewesen, irgendwie so jetzt einfach da mit drin aufzuhören. Es macht viel mehr Sinn, wenn du nachher auch noch die 3. Episode, wo quasi das Kapitel thematisch abschließt, auch von der Dramaturgie, vom Spannungsaufbau her. Ich finde das hure geil vom Prinzip, aber wenn du immer nur 1 Folge pro Woche rausbringst, kann das jetzt, wo am Anfang, wo du gerade 3 Folgen aufs Mal hast bei der Premiere, ist das geil, kannst alle 3 schauen, aber nachher, wenn immer nur 1 Folge aufs Mal rauskommt, könnte das auch ein bisschen weird sein, dass du einfach wirklich so Episoden drin hast, wo du das Gefühl hast, so, ist jetzt ein bisschen unbefriedigend gewesen, ist jetzt nicht allzu viel gewesen, wenn es, ja, von der Dramaturgie ist es auch nur der Mittelteil gewesen, von eigentlich einem Kapitel, wo Anfang, Mitte und Schluss hat. Da bin ich sehr gespannt. Aber wenn du nachher die 12 oder die ganze Staffel auf einmal draussen hast und du immer kannst quasi Blog für Blog schauen, dann wiederum finde ich das ein mega geiles Konzept.
Geil für sie kommen jetzt, die kommen jetzt wöchentlich, die Dinge, oder wie?
Die ersten 3, die sind jetzt rausgekommen, am 21. September. Und von jetzt an kommt aber immer nur 1 Folge pro Woche
raus. Okay, also von dem her lohnt es sich eigentlich zu warten und dann ganz am Schluss dann einfach alles zu schauen.
Ich habe das Gefühl, also ich würde es nicht so können schauen. Ich würde natürlich jede Woche müssen weiter schauen. Aber rein von der Logik her würde es mehr Sinn machen, immer 3 Folgen aufs Mal zu schauen. Cool. Weil jeder Regisseur hat dann auch wieder ein bisschen so seinen eigenen Stil, seinen eigenen, ja, thematisch, oder? Also die 4. Episode macht thematisch schon ein bisschen. Ja, definitiv. Aber wirklich, also ich bin sehr begeistert von dem Andor und ich habe auch ein bisschen so in meiner Twitter-Bubble rumgeschaut von Leuten, die auch sehr, sehr kritisch gegenüber Obi-Wan und so gewesen sind. Sie haben da zum Beispiel bei Andor komplett auf Stagecraft oder eben genannt das Volume verzichtet. Das ist da das Studio mit diesen LED-Bildschirmen, Dutzende von LED-Bildschirmen, die um die Schauspieler und über den Schauspieler sind, die die ganze Welt eigentlich schon zeigt. Das ist mega realistisch. Ja, aber genau, mit Unreal Engine. Das ist natürlich mega realistisch, wenn du die Schauspieler vor diesen Hintergrund kannst direkt die Kamera einfangen und nicht musst nachträglich mit Computereffekten einen Hintergrund einfügen. Aber es schränkt auch ein, wenn du so grosse Action-Set-Pieces hast oder ich sag mal Panorama-Aufnahmen. Oder die Schauspieler sind irgendwo eingehängt. Du kannst nicht, das Volume, das Stagecraft ist nicht... ist auch nur so gross, oder? Das kann nicht ewig. Wenn du merkst, bei Andor, wie sie wirklich an echte Locations sind drehen und Action-Set-Pieces in riesige Sets drinnen machen und nicht im Volume drin. Das ist, ich glaube, vor allem bei Obi-Wan habe ich am meisten das Gefühl gehabt, dass die Welt zwar irgendwie gross wirkt, aber alles irgendwie gleich sehr stationär stattfindet. Ja. Weil dort hat man wirklich, wahrscheinlich auch Corona-bedingt, wo man nicht hat einfach umreisen und machen und du auch Locations reisen, sondern hat wirklich in diesem Studio hat müssen drehen, aber dann wirklich alles in diesem Studio gemacht hat und halt gewisse Sachen funktionieren nicht gut in einem Stage. Andere wunderbar, weil es wirklich eine geile Technologie ist, aber gerade wenn du so gross sein und grosse Action haben und die Leute, die laufen, Statisten, weißt du, dass es wirklich gross und episch und cineastisch wird, das ist halt bei Stagecraft schwierig. Das ist halt verdammt schwierig, das auch noch zu bringen.
Ja. Ja. Nein, ich bin gespannt, ich schaue sicher weiter. Aber ich kann einfach mit Monkey Island weiterspielen und dann habe ich noch einen Folge geschaut. Ich habe auch gut die Länge noch gut gefunden. Es ist nicht irgendwie gerade eine Stunde, es ist so 35, 40 Minuten. Das finde ich eine angenehme Länge eigentlich. Mhm. Tipptopp. Andor, genau, wie viel Folgen sind es pro Staffel? Sag nochmal.
12.
Ah, 12. Ah, okay.
Ja, überschaubar. Also doch, auch noch recht lang.
Also, komm, dann reden wir doch noch ein bisschen über Woodstock, wo der Simon jetzt doch auch noch die andere Doku gesehen hat.
Ja, noch mal schnell recappen. Du hast ein Doku im Internet gefunden von HBO, wo Woodstock 99 zum Thema macht, oder?
Wo letztes Jahr, glaube ich, rausgekommen ist und du hast Netflix-Doku geschaut, die ein bisschen länger ist und das Jahr rausgekommen ist.
Netflix hat einen 3-Teiler daraus gemacht, wie alles, was sie irgendwie könnt, in die Länge ziehen, haben sie das in die Länge gezogen. Heißt Trainwreck Woodstock 99 und es geht eben um die Woodstock 99, wo der ursprüngliche Gründer von Woodstock ins Leben gerufen hat. Den Namen weiss ich nicht mehr, so einen kurligen Typ mit einem Cowboy-Hut. Also und die sind dann so, das ist irgend auf einer komischen, stillgelegten Militärbasis oder Flugplatz irgendwo in Upstate New York findet das statt, das Festival. Und es ist tatsächlich wirklich ein riesen Trainwreck, weil sie sind komplett unorganisiert und nicht vorbereitet auf so viele Leute. Und es wird mega heiß und sie haben dann zu wenig Wasser dort und so und zu wenig zu fressen und dann spielt der Markt, weil tatsächlich so anfangen die Stände an, für exorbitante Preise irgendwie Wasser zu verkaufen. Wasser hast du gar nicht reinnehmen dürfen, weil die Dudes von...
Sie haben es nicht teuer verkauft, aber es war einfach teuer gewesen schon und du hast schon natürlich nicht... Es hat irgendwie gefühlt zwei Automaten gegeben, zum Geld holen und nachher einfach irgendwie 4 Stunden angestanden bist.
Also das ist völlig... es ist einfach alles in die Hosen und dann nachher die Bands, die gespielt haben, sind so ein bisschen... Ich meine, das ist halt so auch so Peak Ende 90er, System of a Down und wo ist der Fred Durst?
Nein, Limp Bizkit. Siehst du mal von da und sind die auch die gewesen? Da weiss ich gar nicht mehr voll. Aber ja, genau, sicher Limp Bizkit und Rage Against the Machine, Metallica, Korn.
Genau, und die stacheln dann nachher quasi das Publikum, haben sie dann mega so ein bisschen angefangen anstacheln und so, aber als ich das so gesehen habe, habe ich so gefunden, ja gut, das ist einfach ein ganz normales Publikum, das abgeht in einer Moshpit und so. Also das haben sie dann so mega überkrass gemacht, so, weißt du, das Konzert und dort hat das Publikum gesnappt und schlussendlich machen sie irgendwie, schlägt das Publikum alles kurz und klein und so und fängt an, Zeug verbrennen und anzünden und so. Und das ist aber so eine typische Netflix-Doku, wo man einfach auch, das hätte man jetzt einfach schön auch können, 3/4 Stunden erzählen, die ganze Geschichte. Mit dramatischer Musik unterleiten und so, aber es gibt schon so wirklich, ganz am Schluss wird es wirklich sehr tragisch, weil es eben so zur Vergewaltigung kommt. Es sind wirklich einfach so, das ist wirklich Ende 90er so eine Zeit gewesen. Vor allem in den USA, wo halt so Frat Boys, weißt du, so, Party! Und so aufpumpt die Wichser und so. Und das ist einfach ein Festival gewesen. Wo alle solche Leute rumgelaufen sind, dann mit Drogen und was weiß ich allem und so. Es ist komplett außer Rand und Band geraten. Und was man natürlich auch sieht, ist das Versagen von den Organisatoren. Und die haben das irgendeiner Firma abgegeben. Anstatt das irgendwie selber zu organisieren, hat man das nachher alles ausgelagert, damit man sich nicht mehr darum kümmern muss. Food and Beverage, oder? Und darum hat es zu wenig Wasser dann schlussendlich gegeben. Weil die haben natürlich einfach Kohle genommen, aber nicht die Leistung geliefert. Aufgeräumt worden ist nie, oder? Auch das hat man ausgelagert. Das hat nicht irgendwelche Volunteers gegeben, die man aufgeräumt hat. Das ist schon nach dem ersten Tag ist einfach, ist basically eine Müllhalde gewesen, wo man drin geklebt hat.
Es ist einfach auch also wirklich so eine Anarchie hat geherrscht, oder?
Ja, also es ist, weil es zu wenig Securities und Security selber sind irgendwie auch halb drauf und besoffen gewesen, weil es einfach irgendwie nicht professionelle Leute genommen haben, sondern Volunteers und Securities und so gefunden haben, ja gut, die 300'000 Leute oder wie viel das sind, das bringen wir schon irgendwie in den Griff. Und es ist einfach vollkommen eskaliert. Aber was ich gelesen habe, ist, dass die HBO-Doku tatsächlich besser sei als Netflix-Doku. Ich habe die jetzt nicht geschaut. Ich habe die Netflix-Doku einfach wirklich wieder so eine typische Netflix-Doku gefunden. Es verfolgt halt von Tag zu Tag. Das ist noch nice gemacht. Da kannst du dich ein bisschen orientieren. Tag 1, Tag 2, Tag 3.
Das steht auch so gewesen, ja.
Und so wie sie immer härter ins Verderben hineinschlittern von dem Festival.
Also ich glaube auch, das war möglicherweise ein bisschen zugespitzt gewesen, aber es ist, ich glaube, es ist schon so, die Richtung stimmt, glaube ich, schon, was es erzählt. Also ich glaube, also der Organisator, der sagt natürlich, MTV hat das Ganze einfach eine Hetzjagd gemacht auf sie und so, weil die sind dann schlussendlich geflüchtet irgendwann, oder? Wir haben auch gefunden, es ist nicht mehr sicher da, oder?
Ja, weil, ah, der Ding, der Fat Boy Slim,
der
Norman Cook auch. Geil.
Ja, du hast die Bühne müssen sehen. Die Bühne war einfach ein Müllhalde, weil die Leute alles angerührt haben. Weißt du, irgendwie Flaschen und so. Und dann sind einfach all die Frauen sind nonstop begrapscht worden. Und klar, du hast dich auch gefragt, warum sind ihr auch alle immer oben ohne? Ja. Also, weißt, aber gleich, oder? Und dann hat der Sänger von The Offspring dann auch mal gesagt, hey, nur weil da die Frauen oben ohne sind, heisst das nicht, dass ihr einfach gut grapschen, oder? Mm. Und eben, der halt Limp Bizkit, ich meine, der Fred Durst ist, klar, ist damals schon ein Trottel gewesen. Und der hat mir schon den Eindruck gehabt, der hat es schon noch ein bisschen, vielleicht schon noch ein bisschen angestachelt, das sind aber auch einfach seine Songs gewesen, aber sie haben dann wirklich auch mehrmals gesagt, das soll man einfach ein bisschen die Leute ein bisschen runterbringen, weil es einfach wirklich anfängt, das Zeug schliessen und so. Mm. Und der hat einfach überhaupt nicht den gleichen da.
Der Mischerturm nehmen sie dann irgendwann auseinander und so. Also ja, ja. So völlig kaputt, und dann, oder?
Fuck. Und am Schluss haben sie wirklich Bühne angezündet und so. Und dann ist irgendwie die Red Hot Chili Peppers gekommen, haben das lustig gefunden, haben noch irgendein passendes Lied dazu gesungen. Das sind auch voll Idioten, oder?
Nein.
Also weißt du, irgendwie, es hat sich niemand darum gekümmert. Und Nein. Die Schiessen sind ausgelaufen, die Leute sind nachher Schlammschlachten machen, weil das Gefühl haben, es ist Schlamm, aber es ist einfach scheiße.
Nein, aber das schmeckt doch.
Die Wasserprobe haben die Kolibakterien schon am Tag 2, weißt du, so die aus dem Wasser schleichen und so. Und das ist wirklich,
also die Wasserbrunnen sind zu duschen, also sind sie einfach baden drin, statt die anderen wollen trinken. Und eben genau, es ist nachher auch irgendwie jemand gestorben dort, weil es ist so heiß war und eben dann haben die Leute getrunken und eben sagen sich schlussendlich viele gemeldet. Weißt du, wie so offizielle verurteilte Vergewaltigung hat es dort, glaube ich, wieder keine gegeben. Aber es haben sich einfach, die einen hat nachher eine Seite aufgesetzt und dann haben sich also viele gemeldet, also einfach 30 oder irgend so etwas. Also,
Die Organisatoren haben es abgespielt. Ja, aber in einer Stadt von 300.000 gibt es am Wochenende im Fall auch etwa 30 Vergewaltigungen. Das ist das Erschreckendste. So, hey, fuck you.
Und am Schluss ist ja sozusagen nicht das Militär, sondern wie heissen die? Nationalgarde, irgend so etwas. Wirklich, das sind also massiv aufmarschiert, Bullen. Mhm. Und der eine hat eben auch gesagt, und das stimmt, wenn du dir überlegst, dass es ein Hip-Hop-Festival gewesen wäre, die hätten es kaputtgeschlagen, oder?
Ja.
Weil da, die sind völlig zivilisiert, sind angestanden und gesagt, hey, geh doch bitte heim und so.
Ja.
Das ist also schon auch krass. Das kannst du dir nicht vorstellen, dass eine Masse von, eben, mehrheitlich, weil du hattest keine Schwarzen gehabt, aber sind irgendwie 90% Weiße gewesen, oder? Das hätte ich anders gehandelt. Ich meine, wirklich, die haben das auseinandergenommen. Die haben das auseinandergenommen.
Komplett auseinandergenommen. Das Verreckte ist eben am Schluss, haben sie irgendwie so als schönen, friedlichen Woodstock-Abschied haben sie irgendwie allen noch Kerzen verteilt für das letzte Lied. Und dann hat es eben angefangen zu brennen, weil Feuerzeug haben sie dann eigentlich offenbar weggenommen. Da ist nur eins Feuerzeug reinnehmen oder sogar gar keins. Aber irgendwie haben sie dann angefangen, Kerzen zu verteilen. Also alles komplett gaga. Also es ist sehenswert jetzt auf Netflix, ja, man kann sich es mal geben, ich weiß nicht, aber das HBO-Ding habe ich nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, zumindest das, was ich gelesen habe im Netz, ist das HBO, ist nur ein Teil, oder? Das ist nur ein
Film. Teil, glaube ich, eineinhalb Stunden.
Genau, ich glaube, wenn du etwas schaust, dann schaust du lieber die, glaube ich. Aber es ist eindrücklich und so, und es ist erschreckend, es ist einfach krass, und du denkst, ich meine, ich bin viel an Festivals, früher jetzt nicht mehr so oft, gegangen, ab und zu vielleicht mal noch eins oder so, aber früher sind wir jeden Sommer an 3-4, oder? Und wie krass, dass das eben dann eigentlich doch organisiert ist, weil dort hat es natürlich schon auch, ich meine, Prodigy und so an Konzerten, musst du nicht vorne reinstehen, da fliegt der Brüller gerade weg, oder? Aber irgendwie, wie zivilisiert im Verhältnis das läuft, auch weil es halt gut organisiert ist und auch weil man Erfahrungen hat mit Festival organisieren, was eben kann passieren, wenn du keine Erfahrung hast mit Festival organisieren und das einfach dem kapitalistischen System so überlässt, einfach alles auslagerst.
All die Idioten,
ja. Und das ist ganz klar gewesen, sind einfach Kohle machen. Es ist mir nichts anderes gegangen, als einfach Kohle machen. Dann funktioniert es nicht. Ja.
Und ich meine, ich bin auch schon eben Rock im Park gewesen. Und ich meine, das ist auch ein gigantisch grosses Open. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Besucher die haben, aber ich bin der Meinung, die haben auch weit über 100.000.
Ja, Das funktioniert und, eben
das,
schon.
Das läuft problemlos. Und ich bin zu der Zeit gewesen, wo das Woodstock war. Also, das ist ja das gleiche.
Gleiches Line-up und so. Ja,
keine Amis, halt mehr Deutsche, Schweizer und Österreicher. Ja, gut. Dann, komm, machen wir weiter. Ich kann, machen wir es ein bisschen gemütlicher. Hä? Einfach ein bisschen sitzen und einfach mal ein bisschen chillen. Und nicht immer Zeugs kaputt machen, sondern wenn man ein Feuerchen macht, dann ein Feuerchen auf dem Spitz von Melee Island. Nämlich Monkey Island ist zurück. Und zwar mit Return, was heisst der Name? Return to Monkey Island. Mhm. Und ist es sechste Monkey Island. Wieder vom Ron Gilbert. Er, der Monkey Island 1 und 2 gemacht hat, nachher hat er sich dort verabschiedet. Und ich finde, ich meiner Meinung nach jetzt nachher nochmal eins Gutes geht, The Curse of Monkey Island, wo dann Tim Schafer, glaube ich, der Lead gehabt. Der wiederum hat auch den ersten beiden mitgeschafft. Nachher hat es ein ganz schlechtes 4 gegeben, 3D aus der Hölle und das 5 ist von Telltale, wo okay war. Und jetzt ist es zurück und ich finde wirklich, könntest keinen besseren Reboot machen, aus meiner Sicht. Das ist, sie haben wieder den Original-Composer dabei, natürlich noch mit Mithilfe, der Originalsprecher, die Settings sind wieder dort, die Figuren sind wieder dort und es ist aber nicht einfach, weißt du, das alles wiederkäuen, oder?
Ist es Point and Sondern, Click?
Ja, ich spiele es aber im Fall mit Controller, weil ich spiele es auf dem Sofa. Genau, aber eigentlich wäre es, ja, Point and Click. Und weißt du, es ist wie modernisiert, oder? Das eine ist mal der Stil, wo ja viele gemotzt haben, wo ich eigentlich mega cool finde, ist so, ich kann es gar nicht sagen, wirklich so ein bisschen artsy, aber ich finde, passt sich zum Charme von Monkey Island. Das ist ein hat Charakter, es wirkt nicht irgendwie so 0815.
Fast ein bisschen Halbkubismus irgendwie, es ist alles ein bisschen eckiger ja. So, oder?
Ja, so ein bisschen abstrakt irgendwie so. Aber ich finde, es fängt sehr gut die Figuren ein. Und die Story ist einfach wieder, du bist eben wieder auf Melee Island, dort fängt auch das erste Monkey Island an. Und du willst jetzt endlich das Geheimnis von Monkey Island finden. Der erste Teil hat ja geheißen, The Secret of Monkey Island. Mhm. Aber du hast es nicht gefunden. Spoiler. jetzt aber willst du das finden. Aber der LeChuck macht eben das Gleiche. Und das heisst, du brauchst wieder eine Crew, du brauchst wieder ein Schiff, weil du hast ja nach fünf Teilen immer noch kein Schiff und keine Crew. Also geht das eigentlich wieder von vorne los. Und das Game hat so eine perfekte Mischung zwischen Nostalgie, wo du gerade am Anfang so die gleichen Orte wieder anschaust, aber es hat alles doch einen neuen Dreh drin. Also, weißt, sie ist sich sehr bewusst, dass es natürlich an welche Leute sich das richtet, oder? Adventure-Fans, die natürlich idealerweise die Alten gespielt haben, weißt du, Murray, der Totenkopf ist dort, die Elaine, die Carla, die Schwertfechterin war, ist jetzt der Gouverneur und dann ja, gehst halt üblich, du gehst da durch und versuchst dann irgendwie die Rätsel zu lösen, die natürlich eigentlich immer noch dem Prinzip sind, du musst einfach das Richtige finden und am richtigen Ort einsetzen. Inventar und so. Hat aber angenehm viele so ein bisschen Modernisierungen. Zum einen ist es so, dass du eigentlich fast immer so eingekreiselt siehst, wo du überhaupt kannst anklicken. Du musst nicht mit der Maus alles absuchen, kann ich die Truhe anklicken? Nein, kann ich den Papagei anklicken? Okay, klick mal an. Und dann meistens noch auswählen zwischen irgendwie drücken, ziehen, reden, weiss ich auch nicht. Oder?
Ja,
es gibt einfach interagieren und fertig. Und du kannst säckeln, was einfach auch irgendwie ist einfach angenehm. Du willst dich einfach jetzt nicht immer so langsam zurücklatschen, sondern in einem Affenzahn rast er da durch. du hast sogar ein Buch mit Tipps, wo du auch so schön Schritt für Schritt, weißt du, nicht gerade einfach die Lösung auf den Grin knallt, sondern so, probier mal das. Dann gibt es ein Logbuch, das ich auch so angenehm finde, wo du einfach irgendwie sagt, das ist übrigens, du suchst jetzt irgendwie, du möchtest auf das Schiff kommen vom LeChuck, brauchst du eine Verkleidung. Es ist einfach auch noch angenehm, oder? Und der Schwierigkeitsgrad irgendwie momentan ist für mich, wir haben jetzt kein einziges Mal Nogle gespielt mit der Frau, das heisst, es ist auch ein bisschen einfacher, wenn du das zweite spielst, oder? Dann findet immer einer wieder eine Lösung. Aber ich habe die Alten schon zum Teil so ein bisschen sehr kryptisch, weißt du, dann schaust du es noch und findest so, also da wäre ich nicht drauf gekommen, glaube ich. Und da finde ich die Rätsel, also ja, auf der Hand, also einfach, wir haben jetzt nicht selten lang studiert und sind eigentlich wirklich schön, gutes Pacing, oder? Kommst gut fürschi, weil das macht für mich auch die Adventure Games oft kaputt, wenn ich mag nicht ewig so suchen, oder? Ich will das Game spielen. Hey, aber es ist so erfrischend, sie ist so aufgestellt, die Dialoge sind wieder mega lustig, weißt, eine Mischung zwischen natürlich solche Jokes von früher, aber auch viel Neues und erstaunt, wie sie das einfach gerade wieder geschafft haben, irgendwie gute Jokes bringen und dann aber doch ein modernes Spiel zu machen. Mhm. Also, ja, ich wirklich muss sagen, ich fühle es mega. Es hat so ein chilliger Sound, weißt du, so der Monkey Island Soundtrack, der karibische, der ist so gut.
Ist es Vollpreis?
Nein, also, wie viel ist es? 30 Stutz oder so?
Okay.
Ja, irgendetwas. Auf PC und Switch. Ja.
Weiß ich mir
Return to Monkey Island. Ich bin noch nicht durch, ich bin praktisch fertig, aber Aber wirklich, es ist... Ah,
25 ja,
macht grossen Spass. Ja.
Sehr gut.
Ja. Macht grossen Spass. Dann, du hast auch noch etwas.
Point and Click, ja, auch. Judgment habe ich gespielt. Judgment ist ein... oder beziehungsweise ich habe es angefangen zu spielen. Es ist, ich habe es aber erst schon mal aus Japan mitgebracht und dann auch dort angefangen zu spielen, nur ist das nur auf Japanisch gewesen. Weil ich als Nerd habe ich mir dort eine Spezialversion geholt, nämlich die erste Version, von dem nur in Japan rausgekommen ist. Und dort ist noch ein Schauspieler dabei, der nachher über einen Kokainskandal gestolpert ist und nachher haben sie es für den Westen ohne den Schauspieler umgesetzt. Und ich habe in Japan dann in so Secondhand-Game-Stores wie einen Verrückten nach der Originalversion für die PS4 gesucht. Und habe dann aber gemerkt, dass man es logischerweise nicht kann spielen, wenn man im Japanischen nicht mächtig ist oder nur so wenig mächtig ist, wie ich das bin. Und habe angefangen, so zuerst noch mit einem, weißt, Playthrough nebendran, wo ich auf YouTube gespielt habe, so. Aber ich habe es dann eingeladen. Und jetzt ist es auf PC rausgekommen, darum sage ich es überhaupt, Judgment. Und auch der zweite Teil direkt, wo Judgment, der weiß jetzt nicht genau, wie er heißt. Judgment.
Hat das gesehen wie so ein Yakuza aus, aber das ist nicht...
Es ist von der gleichen von Yakuza, doch, doch.
Ah.
Und das zweite heisst Judgment. Ah, schieß mich tot. Das da habe ich auch noch den Code, da freut mich dann nachher das zu spielen. Und du spielst dort aber, bei Yakuza bist du ja wirklich ein Yakuza, wo dann muss eine Geschichte erlebt und so die Familie, die gegeneinander kämpft etc. Und bei Judgment bist du der Takayuki Yagami. Der ist Anwalt und tatsächlich schafft er es, einen von seinen Klienten frei zu bekommen. Was in Japan eigentlich nie passiert, weil 99% von Leute werden verurteilt, weil wenn du vor Gericht gehst, dann nachher gönnt eigentlich der, der die Anklage macht, immer. Das ist so ein bisschen, das ist tatsächlich so in Japan. Und du gönnst eigentlich dann tatsächlich als Verteidiger, gönnst du dort einen Fall, nur zu merken, dass du eigentlich falsch gelegen bist und du einen Massenmörder verteidigt hast. Auf jeden Fall bist du natürlich dann in Ungnade gefallen und bist so ein bisschen, es ist so ein bisschen True Detective, schon fast Style, weil du machst dann eigentlich so ein Detektivbüro auf und bist nicht mehr als Anwalt tätig und so. Und dann nachher, bist du in dieser Welt von Yakuza, also bei dem Viertel, wer Yakuza gespielt hat, der weiss, spielt immer alles in einem Viertel rein, wo Open World ist. Wo hure dicht ist. Es ist klein, aber mega dicht. Du kannst fast jeden Laden rein und so. Tust du dort nachher als Privatdetektiv unter anderem auch für die Yakuza, aber auch für andere Leute zwischen Polizei und Yakuza so Fälle ermitteln. Und es ist ein bisschen chillter als Yakuza. Bei Yakuza ist sehr viel mit Fighten und over the top und so. Wenn ihr jetzt auf YouTube den Trailer gesehen habt, habt ihr schon auch Over-the-Top-Szenen gesehen. Das gehört dazu natürlich bei den Entwicklern, die das gemacht haben. Aber es ist auch viel so ein bisschen, also, so Rätsel, weißt du, da dort anschauen und Zusammenhänge sehen und Leute verfolgen und so. Und es ist wirklich recht cool gemacht, halt wirklich wie Yakuza, darum gefällt es mir. Ich liebe die Games. Aber in einem längsameren Ton. Bei Yakuza ist wirklich vieles mehr dann nämlich zu over the top. Und da ist es wirklich gemächlich. Natürlich auch viel Story und gut erzählte Story. In dem sind es immer gut gewesen, die Entwickler. Also muss ich wirklich sagen, da können sich sehr, sehr viele westliche Entwickler auch noch Scheiben davon abschneiden, wie sie Storytelling-mäßig vorgehen. Und geniesse es richtig, das Game zu spielen. Und das Coole ist, bei Yakuza habe ich mich schon auch den Schwierigkeitsgrad ein bisschen hochgestellt oder beziehungsweise auf Mittel gespielt, weil ich gefunden habe, das Kampfsystem und so, ja, das ist ja eigentlich ein Grossteil von dem Game. Pro. Und ich bin natürlich auch Pro-Gamer, das ist logisch. Ja,
natürlich, eben.
Aber bei dem jetzt gibt es auch wirklich einfach einen Modus, wo basically ist Druck X und du besiegst deine Gegner und das finde ich noch chillt. Also du musst schon kämpfen und so und sicher prügelt er schon auch rein. Aber ich finde gerade bei dem Game, weißt du, wenn da so der, weil da halt der Detektiv-Vibe und so Film-Noir-Vibe so ein bisschen drauf ist, geht es mir nicht ums Kämpfen. Wenn du natürlich der krasse hure Yakuza-Mitglied bist, dann willst du natürlich reinmöbeln und Kopfteile an. Aber bei dem jetzt, sehr cool. Judgment ist jetzt für PC eben rausgekommen, darum reden wir überhaupt darüber. Gibt es aber auch für, jetzt für alles Xbox Series X, PlayStation, Stadia, mittlerweile also wirklich für
überall.
Ja.
Der Game Boy.
Und der zweite Teil, da erzähle ich dann nicht mehr, Last Judgment heisst der, glaube ich. Ja. Der zweite Teil ist einfach, ja, der Nachfolger von dem. Freue ich mich dann darauf, den zu spielen. Erzähle ich euch dann nicht mehr, aber tatsächlich möchte ich die Fahne hochhalten. Zusammen mit dem Domi, der jetzt bei uns angefangen hat, wir zwei sind grosse Yakuza-Fan. Darum werden vielleicht auch von ihm noch mal etwas hören zu dieser Serie. I love it.
Also gut. Komm, dann mache ich noch den Abschluss mit Four Tales. Das ist ein Kartenspiel, Brettspiel. Also es geht auf eine Art aus wie ein Brettspiel.
Ah, das ist das.
Wunderschön gemacht. Es ist wirklich, ich finde es traumhaft schöner Stil. Es ist noch lustig, vielleicht auch sogar etwas für den Luca dabei. Aha. Weil die Figuren, die auf diesen Karten abgebildet sind, die sind, kannst du mir sagen, was du willst, wir sind doch direkt aus dem Robin Hood Disney.
Ich empfehle es genau das Gleiche.
Oder?
Tatsächlich empfehle
ich. Ich habe gedacht, du kommst jetzt sicher mit Disney. Drüber. Es steht nichts, also ich habe nie etwas gelesen, aber es ist recht offensichtlich. Also du bist zwar nicht der Robin Hood und...
ja, es sind halt Tiere, so Tiere im Mittelalter dargestellt. Das
genau,
halt
Mittelalter-Fantasy, so ein bisschen... Fantasy ist zwar nicht einmal unbedingt, aber ja, Mittelalter, einfach genau, Tierfiguren. Und das Spiel ist recht ungewöhnlich, finde ich. Du siehst eigentlich, du hockst auf einer Art auf einem Tisch und siehst einfach Karten, oder? Und du hast immer normalerweise eigentlich vier wie Spielkarten, wo Spielfelder auslegen. Dann hast du verschiedene Figuren. Am Anfang hast du einfach zwei und die haben ihre Decks. Das heisst, du hast unten links im Ecken hast du die Karten von denen, die du spielen kannst. Unten rechts im Ecken hast du Karten, wo du kannst, wie so Zeug sammeln. Du kannst Äpfel, also du kannst Nahrung sammeln, du kannst Raum sammeln, Furcht sammeln, Geld. Und dann noch Spezialkarten, die du einfach irgendwo in einer Mission kannst bekommen. Und genau. Und dann links hat es noch so zwei sozusagen wie so Ablegedecks, wo es die Gegner daraus zieht, wo Todeskarten hinkommen und wo, ich sage jetzt mal, die Ereigniskarten daraus ziehst, oder? Die dann nämlich auf dem Spielfeld liegen. Und du spielst aber eine Geschichte, also irgendwie im einen Teil geht, also eine fortlaufende Geschichte, aber in der einen Mission geht es darum, du willst irgendeinen aus einem Gefängnis befreien. Und dann siehst du wieder vier Karten und dann steht da vielleicht irgendwie da im Garten, wie im anderen steht irgendwie vielleicht Verlies oder irgendwie ein Gang oder so. Und du spielst, indem du eigentlich die Karten aufdeckst oder ersetzt durch eine neue. Oder? Und du kannst halt mit deinen Fähigkeitskarten von deinen Figuren, die kannst du drauflegen auf so eine Spielfeldkarte. Eben, es ist so ein bisschen, man muss wirklich fast das Video schauen. Und deine Karten haben halt alle verschiedene Effekte. Was es einfach macht, du kannst einfach über all deine Karten hoveren und es leuchtet dann auf, ob du kannst mit einer von denen interagieren, die dort liegen, von diesen vier Karten, oder? Mhm. Und es steht dann auch gerade, was sie macht. Beispiel, du hast dann zum Beispiel, vielleicht hat es mal irgendwo Gegner drauf auf einer Karte. Und dann, oder sagen wir einen Händler. Und du hast dann irgendwie Karten, irgendwie Verbündete unter Armen oder irgendwie so. Und wenn die wird spielen auf den Händler, dann gibt er dir vielleicht einen Äpfel und ein bisschen Geld. Und dann geht die Karte weg aufs Ablegedeck und eine neue kommt. Oder? Weil das Ziel, das du suchst, ist vielleicht irgendwie, kommt erst weit, weit unten. Oder? Das heisst, du musst die Karten auch durchspielen. Und eben, manchmal interagierst du, indem du, keine Ahnung, auf einen Pfeil draufschiessest, oder? Also eine Attacke machst. Du könntest den Händler einfach abschiessen. Aber dann ist der Händler für immer weg. Oder? Dann geht er auf den Todesstapel. Du kommst dann vermutlich zwei Furcht über. Und es ist einfach noch recht interessant, wie denn du versuchst, zum Ziel zu kommen. Was ich noch gäbig finde, es hat einen kleinen Hilfe-Bubble, weil das Spiel ist generell noch schwierig mit so den Ressourcen, weil wenn du keine Karten mehr hast und so. Und dann gibt es dir einen Tipp und sagt, schau, vielleicht geht es in die Richtung auf dem Deck, oder? Also weißt, sonst klickst du einfach all die Huren vier Stapel durch, es kommen ständig neue Karten, dann kommen da regelmäßig Kämpfe und das kostet dich alles Ressourcen, oder? Das heisst, du musst ein bisschen haushalten. Du kannst dann eben auch ausruhen, damit du neue Karten bekommst, aber das kostet auch wieder Ressourcen oder spielt vielleicht wieder Gegner drin. Und es ist einfach auch noch eine gute Geschichte. Also weißt du, es wird dann auch noch so mit so guter Dramatik drin. Und ein wichtiger Teil ist natürlich Kampf. Wenn du eben irgendwie, keine Ahnung, du kannst natürlich zum Beispiel, die eine Figur, die hat so Diebstahl. Du kannst einfach die Händler beklauen oder generell. Und manchmal kommen dann halt Wächter. Und wenn du gegen die kämpfst, dann ist es so, dass du die, du kannst normal kämpfen, wie man es halt kennt, hast mit irgendwie, du hast, deine Figur hat irgendwie zwei Angriffe und 10 Leben. Und die Gegner haben meistens 1, 2, 3 Leben und 1, 2 Angriff. Und dann prügelst du dich halt einfach direkt immer so, du machst bei einem Schaden, er bei dir Schaden. Also gleichzeitig verteilst du den Schaden, bis die Karte einfach kaputt ist. Das ist aber halt ein bisschen abnützig. Gescheiter ist, indem du zum Beispiel, du kannst sie bestechen mit Geld, mit Furcht. Vielleicht brauchen sie 3 Furcht und hauen sie ab. Und die gegnerischen Truppen haben dann ein total Amoral. Und wenn das auf Null ist, dann hauen die restlichen Truppen ab. Und das heisst, du kannst dann irgendwie 2 Truppen, die einen kaufst los, die anderen verschrickst und die anderen hauen dann ab. Und es ist recht lustig, um so dich durch den Level zu spielen. Und du kannst natürlich oft auch, jetzt wie solche Nebenquests, wo du halt musst ein bisschen länger in diesem Level bleiben und neues Zeugs erspielen. Und wenn du ein Level geschafft hast, dann kommst du in so eine Übersichtskarte, wo dann eigentlich das Abenteuer weitergeht. Ja, und dann hat es manchmal so Timer. Weißt du, irgendwie, hey, da kommt jetzt der Sturm auf die Festung in 3 Runden. Und ja, jetzt kannst du vielleicht versuchen, hast du noch ein paar Runden Zeit, kannst du vielleicht vorher noch etwas anderes machen, um dich besser vorzubereiten. Du darfst aber nicht zu lange zögern, weil sonst wird es einfach runtergemacht.
Aber das ist so ein Ding, weiter. Aber das ist so typisch Roguelike, oder? Oder ne?
Ich kann nicht den also es hat mir nicht den Eindruck, als würde das Game Over gehen. Du kannst in eine Promission, bin ich auch schon gescheitert, bin ich auch schon gestorben, okay. Dann machst du einfach die Mission nochmal. Aber ich find's mega ungewöhnlich. Es ist wirklich so ein, sie nennen es auch ein kartenbasiertes narrative Abenteuer. Also es ist wirklich... Okay.
Aber Geschichte ist immer die gleiche oder kommt immer
etwas anderes? Ich bin noch nicht fertig. Ich habe auch das Gefühl, du kannst halt verschiedene Wege einschlagen, Darum geht es nicht immer aus. Und du kannst dann auch, ich habe jetzt 3 Figuren, du kannst glaub, maximal 3 mitnehmen in deine Party und die reagieren dann auch anders. Okay. Also der eine ist glaub, der Vorsteher vom Bergwerk und ich habe einfach mal aus Versehen einen runtergeschossen von den streikenden Bergarbeitern. Hat er nicht so Freude gehabt. Und ja... 4 Tales, wirklich ungewöhnlich, aber mega cooler Stil und ja, macht wirklich recht Bock. Ja, dann wären wir
dann auch gut. Sehr gut.
Ich glaube, wir haben wieder eine gute Länge. Jetzt muss man so verstückelt aufnehmen, ich weiß gar nicht, wie lang das wir sind.
Ja,
nein. Das ist gut,
das ist schon. Die
Qualität, weil wir Weile haben. Ja, man kann uns auch in 3 Teile am Stück schauen, sozusagen.
Richtig.
Aber ich klebe es vorher schon zusammen. Ja, nein, also komm, dann danke fürs Mitmachen und ich danke allen fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn ihr Inputs habt, Fragen und so, podcast@digitec.ch oder in unserem Discord-Kanal. Und ja, genau, könnt ihr auch wieder mal irgendwo eine Bewertung da lassen in einem Podcast-Hoster und so. Das hilft uns auch immer, dass wir dort ein bisschen angespült werden und besser gefunden werden. Nur 5 Sterne, wir nehmen nur 5. Vermutlich spielt es nicht einmal eine Rolle. Also gut, in dem Fall danke und bis in einer Woche. Tschüss miteinander.
Ciao, ciao. Tschüssli.